Hallo, liebe Freunde der gepflegten Unterhaltung. Hier ist wieder euer Pottermos, der Podcast zu Popkultur und Zeitgeschehen, frei nach dem Propheten Amos. Heute mit dem Mitch.
Und dem Ant. Hallöchen. Ja,
Hallöchen. Wie gesagt, kleiner Hinweis schon auf unser Thema, also, ja, unabhängig von dem, was ihr natürlich schon längst gelesen habt. Aber wir auf sagen, welcome to the Podcast Dome.
Ja, der Lusttempel der Podcasts. Herrlich.
Aber dazu gleich mehr. Erstmal, hallo, Ant. Ja, wo treffe ich dich denn heute an?
Mensch, in meinem Podcast-Studio. Was für eine Überraschung.
Ja. Und ich dachte, in deinem Universum, denn ich sehe, du bist irgendwie am Nachthimmel, so mit hinter dir ist irgendwie so ein großer Planet. Was ist das für einer? Ist das rote Planet?
Ja. Wir nutzen ja Big Blue Bottom,
Uns Blue Bottom?
Visuell auch zu sehen. Da habe ich mal dieses Hintergrundzerschleiern-Ding angemacht und da haben die dieses Bild. Und da dachte ich, ach komm, das muss für den Michi mehr als Stimmungsaufheller reichen.
Ja, weil du mal wieder nicht aufgeräumt hast.
So wie ich.
Ich habe nämlich hier, bei mir geht das nicht mit dem Hintergründen da, bei Big Blue Dings da.
Weil du
unterstützt das Gerät hast. Nicht.
Kein was? Kein auch richtigen Apple-Prozessor, Silicon-Prozessor.
Ja, genau. Das musst,
du hast ja noch Intel.
Ja, ich entschuldige mich, ich krieche zu Kreuze. Ja,
hast du sogar noch eine Festplatte, so mit den Rillen?
Die ist eine Schallplatte.
Ja. Nee, so eine mechanische Festplatte, wo der Arm hin und her fährt, auch wenn das so eine Box ist, ne? Aber die neuen sind ja so SSDs, wie so.
Ja, weiß ich nicht, State. Das kann man ja nicht reingucken in den Apple.
Ja gut, wenn der 10 Jahre alt ist, dann werden das alte Festplatten sein.
Der ist älter als 10 Jahre.
Ja, erzähl das nicht, du bist hackbar. das ist alles nicht mehr zu schützen.
Ach, du bist einfach paranoid.
Ach, ich und paranoid?
Ich trinke
mal ein dunkles.
Ja, dann trinke ich mal ein helles. Also herzlichen Glückwunsch, ich habe heute Feltins 0,000. Und du?
Ich habe heute auch 00, aber hier...
Oh. Elender Malzbiertrinker, Mensch.
Ja, Rootbier.
Rootbier, genau.
Da kommen wir nämlich zur Plauderei, Michi. Über unser Rootbiergenuss. Ist das nicht herrlich? Also ein herrliches Getränk, dieses Rootbier?
Das richtige Rootbier, das ist kein herrliches Getränk.
Nee, das nicht. Aber das, womit man hier diese Zombies, Zombie-Brüder oder, Spoiler, verjagen kann.
In dem Adventure, also wir haben letztens ja
eine
Episode über Point-and-Click-Adventures gesprochen. Mhm. Und darunter ja auch The Secret of Monkey Island, ne?
Genau, The Secret of Monkey Island ist der erste Teil.
Der Guybrush Threepwood, der Hauptcharakter, der wird ja übelst beschimpft, ne? Und unter anderem auch als elender Malzbiertrinker. Aus Gründen der kulturellen, nicht Aneignung, sondern der Translation Schwierigkeiten, ne? Weil kulturell gesehen gab es damals natürlich das Original Rootbier in Deutschland nicht, gab es immer noch nicht, deswegen musste man sich für die deutsche Übersetzung was Adäquates überlegen, ne? Und da hat man halt einfach Malzbier genommen. So, und natürlich so ein Pirat, der was auf sich hält, der trinkt natürlich Rum oder zumindest Bier, aber auf jeden Fall kein Malzbier. Deswegen ist das, glaube ich, eine adäquate Übersetzung gewesen.
Absolut. Apropos haben Übersetzung.
Haben wir schon gesagt? Achso, Entschuldigung, wir wollten uns ja nicht ins Wort fallen.
Ach, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Das lieben die Hörer.
Ja, falls die Hörer nicht wissen, wie Rootbeer schmeckt, einfach mal beim Zähneputzen, wenn ihr so einen Zahnputzbecher habt und oder so, wie heißt das hier, was man so nimmt zum Ausspülen.
Wendy? Achso, Listerine.
So. Listerine, ja genau. Und heute powered by Listerine. So das mit Kohlensäure, das ist glaube ich Rootbeer.
So ungefähr, ja. Also eine ganz fiese Minze und am nächsten kommt das Gespräch, das hatten wir im letzten auch schon erzählt.
Wir haben das gleiche
aber schon. Aber wir holen Sachen. Ja. Jetzt, das lieben die Leute, ne? Wie bei,
ohne Listerine, aber sonst.
Ja. Diesmal mit Listerine, aber im letzten hatten wir es auch mit Dr. Pepper erwähnt. Ja. Dr. Pepper Sherry. Kommt dem vielleicht auch nah. Ganz viel Zucker und Minze.
Herzlich willkommen zur Dauerwerbesendung.
Ja, also zurück zu unserem Bier, also meinem Vitamalz.
Mhm. Ja.
Nee, zurück zu den Adventures. Wir sind ja voll in der Plauderei. Mhm. Ihr wisst ja, dieser Podcast hat Struktur. Nach dem immer gleichen und heute sehr themalastigen Intro, also mit entsprechender Willkommensgruß, kommt unsere Plauderei mit Follow-ups. Und zu unseren Follow-ups gehört diesmal, weil wir letztes Mal über Adventures gesprochen haben, auch so ein paar Themen, die wir nicht ganz ausgereizt haben beim letzten Mal. Und zwar am Ende so, wie können wir diese Adventures eigentlich noch spielen? Ich glaube, wir hatten es auch erwähnt, dass es da dieses CAM-VM gibt. Das ist das eine. Ne? Und da gibt es auch, ach, können wir nochmal in die Shownotes packen. Richtig schönen Artikel habe ich gefunden zu dem Thema CAM-VM. Der ist von 2012, wo das seit 10 Jahren irgendwie programmiert wird, damit das immer noch spielbar ist, was auf diesen alten Computern in den 80ern gelaufen ist oder 90ern. Das war ja alles DOS-programmiert und sowas hat ja heute keiner mehr. Und das muss man irgendwie alles ein bisschen simulieren und auch vor allem langsamer takten. Ansonsten wird man bekloppt und kann es nicht spielen. Deswegen CAM-VM, also VM für Virtual Machine. Ja. Und es gibt auch so ein Forum mit so einer Liste von Spielen, die man unbedingt mal gespielt haben muss. Also forums.scum.vm. Und da listet jemand auf, ne? Oder mehrere Leute, was man unbedingt gespielt haben muss. Ne? Da, klar. The Secrets of Monkey Island, Loom, Indiana Jones, Fate of Atlantic, Toonstruck ist auch dabei. Und Gabriel Knight, Beneath the Steel Sky, Broken Sword, was ja hier dieses Baphomets Fluch ist auf Deutsch.
Achso. Haben wir alles erwähnt, auch alles in unseren erwähnt. Top 3 gewesen.
Genau. Besten. Und auch wunderbar in Kapitel eingeteilt, in Gold- bis Bronze-Standard. Ne? Alles wunderbar. Und alles, was man heute eigentlich noch erwähnen möchte, ist, LucasArts gewinnt. Und LucasArts hat die besten Adventures gemacht. Aber Mitch, du hast auch mal selbst ein Adventure gemacht, oder?
Ich habe mal ein Adventure gemacht.
Oder du hast angefangen, eins zu machen.
Da gab es so ein. Ja, ich habe das mal ausprobiert. Genau, es gab diese, jetzt erwischst du mich hier, aber kalt.
Das Adventure Game Studio.
Ja, genau, das Adventure Game AGGS oder so. AGS, ja, kriegt man immer noch online. Shownotes, ne, werden wir das natürlich verlinken. Ne? Ich mach mal kurz eine kleine Notiz. Ja, richtig. Und da kann man so eigene Adventures im Stile von Maniac Mansion so erstellen. Ne? Aber ich glaube mit der Point-and-Click-Engine aus den Sierra-Games eher. Ne? Also so ganz genau weiß ich das auch nicht mehr. Aber es waren nicht diese Befehle, die man bei Lucas Games unten hat mit diesen ausgeschriebenen Verben hier. Zum Beispiel hier Look at oder sowas. Ja, ja. Sondern man hatte halt so kleine Symbole, so Icons. Und ich habe das mal ausprobiert, indem ich, man konnte da irgendwo, ich weiß nicht, ob es auf der Plattform war, alle Hintergründe und alle Einzelbilder der Figuren von Monkey Island, Maniac Mansion, herunterladen. Die bewegen sich ja, deswegen ist es ja wie beim Trickfilm, dass man für jede Bewegung da natürlich verschiedene Einzelbilder braucht, die dann aneinandergereiht die Illusion einer Bewegung in Pixeln erzeugen. Und das waren ja so mit verschiedenen, wie nennt man das nochmal, ne? Wenn man so ganz viele kleine Pixelchen so hat, ne? so Bitmaps, ne?
Ja, oder Sprites.
Ja, genau. Ja. Insgesamt, genau. Die werden dann ja als Sprites, glaube ich, genannt, wenn sie sich auf dem Bildschirm bewegen. Ne? Genau. Aber man konnte die dann mit so einem kleinen Grafikprogramm, diese einfachste Grafikprogramm, was man da hat beim bei Windows. Ne?
Microsoft Paint.
Paint, genau.
Alles da kann man rein. Das gestorben ist.
was?
Das ist gestorben vor einer Weile. Es gibt es, glaube ich, auf Windows 11 nicht mehr.
Genau, nicht in meiner Anwesenheit. Ja. Ja, und genau, da kann man Pixel für Pixel diese einzelnen Dinger da generieren. Und ich habe da mal versucht, irgendwie so ein Avatar von mir auf der Basis von diesem Dave da zu generieren. Habe ihn aber eigentlich dann doch so belassen und habe ein Foto gemacht von meinem Hauseingang oder der Eingang des Palastes, in dem ich damals residierte. Und da kommt man dann die Bereiche irgendwie markieren, in denen sich die Person bewegen kann. Also natürlich nicht einfach über das Auto steigen, das davor steht, sondern bleibt halt vor dem Auto stehen und kann da nicht weitergehen. Und man konnte dann die Treppe hochgehen, das habe ich gemacht, dass er irgendwie über die zur Eingangstür gehen konnte. Ja, so und dann links und rechts und so. Und dann konnte ich, irgendwie gucken, ja, was man so da noch alles machen kann, Auto angucken und was beschreiben lassen. Da habe ich eigentlich gedacht, ich mache da mal, das ist schon Jahre her, fast 20 Jahre fast, ne?
Ja, ja.
Und ja, unfinished business, ne? Da bin ich dann nicht drüber hinausgekommen. Ich habe gedacht, dass ich da als Überraschung, wenn meine Freunde mich besuchen, also du und noch zwei andere, die auch noch da einfließen lassen, aber habe ich gemerkt, wie viel Arbeit das eigentlich mit sich bringen würde. Oh, und natürlich auch eine Geschichte für dieses Adventure entwerfen und diese ganzen Hintergründe. Ich hatte eigentlich vor, dass ich die irgendwie fotografiere, so in der Nachbarschaft und so, dass sie da ein bisschen rumgehen. Aber naja, das ist so ein Gespinst, ne? Das hätte bestimmt so halt ganz lustig in der Theorie geklungen, aber naja, man hat ja auch nicht nur Freizeit.
Richtig. Aber es gibt tatsächlich Leute, die haben mit diesen Adventure Game Studio Spiele gemacht. Es gibt auch so Showcases, die man sich angucken kann. Und ich weiß nicht, ob das noch aktuell ist, aber sie haben auch eine Seite, wo sie mal unter Games Pick of the Month. Und da gibt es gerade ein Spiel, das heißt It Takes Two to Tangle. Ja, was auch
Also
immer.
nicht zu
Also die
Tango,
featuren
sondern
da
zu
auch
Tango, okay.
Spiele, die man einreichen kann aus der Community und die sich da wahrscheinlich auch austauschen kann. Und wer sich interessiert, wie das ausgesehen hat, der schaut einfach auf unsere Pottermaus Homepage. Also pottermaus.uber.space/wp für WordPress. Und dort findet man ein Titelbild für die letzte Folge, für die Pottermaus 48. Und das ist genau dieses Bild, von dem Mitch gesprochen hat, wo er diesen Dave designt hat vor der Haustür.
Ja, also genau, ich habe nicht designt, sondern einfach geklaut.
Ja, das ist ja dafür gedacht. Das soll ja so sein. Schön. Schön, 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 schön. Ja, und was haben wir sonst so gemacht?
Ja, erzähl.
Ich erzähle.
Ja.
Ja, jetzt, tut mir leid, dass ich da einen kurzen Disclaimer reinhauen muss, aber ich bin Mitglied in der Grünen Partei und bin jetzt voll im Bundestagswahlkampf, mein erster
Bist
Bundestagswahlkampf
du im Team
und
Robert?
ich bin in Team Robert, ja.
Robert!
Robert! Natürlich, und alle Witze, die man macht über Habeck und IKEA-Tischen und so, hat ja Satire Deluxe heute gemacht und auch,
Habe ich auch gehört, genau,
genau,
ja.
und
Ich möchte
die
gerne
Heute
die
Show hat
Küche
es auch
aus.
gemacht.
Ja.
Herrlich. Wunderbar. Ich glaube, bei Satire Deluxe war es sogar das Coverbild vom Podcast heute, dieser Tisch Habeck. Und ja, finde ich alles ganz toll und ich bin voll dabei. Keine Partei ist perfekt und auch kein Kandidat ist perfekt, aber ich denke, das ist für mich die Wahl und da unterstütze ich gerne.
Gehst du also
Und
mitten im Winter Plakate kleben und Klinken putzen und
ja, ich weiß auch schon, wann es losgeht. Und ja, klar, die suchen auch Leute zum Klinkenputzen und so. Und
Kann man auch zu dir in die Küche kommen?
um sich bei mir an die Küchentisch zu setzen, genau. Und bisher bin ich ja ein passives Mitglied gewesen. Also ich habe schön Mitgliedsgebühr abgedrückt, ne? 1% vom Gehalt, das man selbst angibt, also selbst auch berechnen kann, wie viel man davon vorher noch abzieht, wie private Krankenversicherung und so ein Mumpitz. Da kann man das alles selbst eruieren, aber dann zahlt man davon 1%. Und bisher habe ich nie irgendwie den Ortsverein oder sonst wen besucht, ne? Oder den Kreisverband, der hier in Köln sitzt. Aber
Und dann gabst du dir einen Ruck.
ich gab mir einen Ruck.
Ein Ruck muss durch den Land gehen.
Ich dachte, ja, ich habe Bock auf Glühwein. Damit haben sie
Ach
mich
so.
gepackt. Hier
Ja,
in
siehst du nicht.
Ehrenfeld gab es den Grüngesinn-Stammtisch, der immer am dritten, vom Ortsverein Ehrenfeld, am dritten Donnerstag tagt. Und der ist immer woanders, jeden Monat. Und diesmal war halt hier beim Ehrenfelder Weihnachtsmarkt, der seit letzter Woche schon auf ist. Und ja, da habe ich erstmal ein paar Glühwein getrunken und habe dann die anderen grünen Mitglieder
Und dann hast
getroffen.
du deinen Mitgliedsbeitrag spontan von 1 auf 5% erhöht.
Gar nicht, gar nicht. Aber ich habe ein paar Leute kennengelernt. Das ist natürlich ganz lustig, ne? Was? Und da fragt man sich sofort, die ersten Fragen, die man hört, ist: Wo wohnst du eigentlich? Weil wir sind ja alle Ehrenfelder, ne? Du kommst ja nicht von irgendwo her, sondern man ist ja Ehrenfelder. Dann kommst du von der Ecke oder von der Ecke. Dann, wie lange bist du schon dabei? Und dann erzählt man sich, wie ist man überhaupt dazu gekommen? Ne, das ist schon, und was machst du so und was hast du schon erlebt? Und heute war auch Kreismitgliederversammlung, wo wir unsere Direktmandatin, die Katharina Dröge, wieder gewählt haben mit 97%. Und ganz viele Leute sind natürlich hingefahren. Und das kriege ich jetzt auch mit, weil ich in der Signal-Gruppe bin. Von dem Ortsverband Ehrenfeld Aktive.
Ding, ding,
Und
ding, ding, ding,
da habe ich mal gelernt, was es bedeutet, in so einer Gruppe zu sein, die man erstmal für eine Stunde oder 8 Stunden oder einen ganzen Tag oder vielleicht mal auch für eine ganze Woche stumm schalten muss. Man kann da ja immer noch reingucken, aber man will diese Benachrichtigung nicht mehr, ne? Das ist dann irgendwann zu viel. Ja. Und auch der Arndt Glocke, das ist der Landtagsabgeordnete aus Ehrenfeld. Und der war auch da. Ich habe ihn nur nicht gesehen. Und danach habe ich aber auf seinem Signal-Bild gesehen, dass er wahrscheinlich im heimischen Wohnzimmer einen schwarzen Pulli trägt, auf dem steht mit weißer Schrift Tenant.low.
Oh, diese ganzen Politiker. Nicht nur der Buschmann.
Ja, nicht der Buschmann. Ja, der Buschmann macht ja selbst Musik, ja. Aber das spielen wir jetzt hier nicht ein. Das wurde, glaube ich, ziemlich oft gefeatured in den letzten Wochen in irgendwelchen Sendungen. Auf Soundcloud, mein lieber Buschmann.
Stehen, um zu gehen oder liegen, um zu
gehen, fliegen, um zu oder? Stehen. Also ganz staatstragend. Und nachdem wir aber alle jetzt mitgekriegt haben, wie verlogen diese Partei ist und wie am 29. September das Ganze geplant wurde, wie man aussteigt und das Ganze auch noch mit kriegerischen Begriffen wie ich weiß es gar nicht, Torpedo und D-Day getitelt wurde, was ich total geschmacklos finde.
Ja, Entschuldigung, aber wo ist denn da die Nachricht?
Was? Die FDP ist geschmacklos? Wo ist da die Nachricht? Ja, lass uns nicht so viel über Politik reden. Hast du was Schönes zu plaudern oder sollen wir ins Thema?
Ja, nachdem ich jetzt auch öffentlich bekannt gegeben habe, dass ich nicht für die Kanzlerkandidatur zur Verfügung stehe, obwohl...
Ach Mensch, warum?
Mich das eigentlich auch nie jemand gefragt hätte oder auch, aber ich habe jetzt mal gesagt, dass, diesmal nicht.
Ja. Leute, den Karren könnt ihr selbst da rausziehen.
Obwohl ich schon mit Abstand der beliebteste Podcaster aus Hagen-Hohen-Limburg bin, würde ich mal sagen.
Nicht so bescheiden, also ich würde schon fast sagen, dass du der beliebteste Podcaster von den ganzen, der Kreisstadt Hagen bist.
Das will ich jetzt nicht behaupten. Also bitte, da gibt es bestimmt noch andere.
Wen soll es da geben?
Ah, vielleicht gibt es ja gar kein Ranking. Aber in meinem eigenen Ranking bin ich auf jeden Fall der beliebteste.
Ja, ja. Also mindestens an deiner Schule bist du der beliebteste Podcaster.
Also wäre ich eigentlich prädestiniert für den Posten.
Ja, sicher. Weil, ich meine, wenn jemand wie Scholz sich nochmal aufstellt, der Olaf.
Ja, genau.
Dann, Mitch, jetzt go for it.
Ich bin nicht ganz so cool. Das muss ich vielleicht zugeben.
Ja, also. Coolness. Heieiei, als hätte wäre das hier entscheidend gewesen.
Ja. Soll ich. Was war deine Frage eigentlich?
Was du so erlebst außerhalb der Politik?
Boah, wenig. Also, eigentlich prägt mich schon die Politik, prägt schon meinen ganzen Tagesablauf als der politische Mensch, der ich eigentlich bin. Ich spiele wenig online oder Videospiele. Ich höre viel Musik. Ich lese hier und da mal was. Also eigentlich ziemlich langweilig. Ne? Also, ja. Aber soll man jetzt schon zur Musik rübergehen? Oder?
Ja, können wir gleich machen. Aber ich habe noch eine Frage. Also ich habe ja auch ein Kommunikationsseminar belegt. Da lernt man ja offene Fragen zu stellen, um den anderen zum Reden zu bringen.
Ja, natürlich. Aber wenn der andere jetzt gar nicht weiß, was er darauf antworten soll.
Ja, meine Frage war noch nicht gut genug, deswegen kommt jetzt die nächste.
Ja.
Okay. Ich hab's leider noch nicht.
Da hat er einen Punkt. Ja.
Aber jetzt hat
Sie sind doch ein intelligenter junger Mann. Ja.
Ja, das ist nicht eine offene Frage. Das ist das Gegenteil. Du bist ein das war der Trigger bei mir. Du bist ein politischer Mensch. Die Frage ist, schreibst du auch darüber oder hältst du irgendwas zu dem Thema fest? Also hast du vielleicht noch einen Zweitpodcast, von dem ich nicht weiß? Oder, was machst du mit deinen politischen Gedanken? Lässt du sie einfach vorbeiziehen oder muss deine Familie ertragen, was du darüber denkst?
Ja, bist du im Journalistenseminar, wo du dir da nicht beigebracht hast, kann ich 10 Fragen auf einmal stellen?
Ja, tut mir leid, ich denke halt zu viel und mache dir Vorwürfe, dass das alles ganz schlimm bei dir sein müsste.
Also
aber ich hoffe,
Sorgen,
du schreibst über das, was du da erlebst.
Ja, also ich schreibe, da muss ich leider dich auch enttäuschen. Also
wenigstens Post-its.
Post-its, ja.
Ein Tagebuch, ein Journal. Also Journaling ist da jetzt total in, Mitch.
Ja, also.
Gibt es da jetzt diese neue iOS-App?
Also weder noch blogge ich, noch diarye ich.
Ja, du hast auch hier Twitter, hast ja auch nie gemacht, ne? Und
nein, ich mach sowas nicht.
Also Mastodon war ja auch nix, jetzt sind alle auf Blue Sky, ne? Vielleicht auch mitbekommen. Das neue Twitter.
Habe ich nicht mitbekommen. Ich lese auch sowas nichts. Nicht.
Ne? Wir sind beim dritten oder vierten Twitter-Exodus und ich nenne das immer noch Twitter. Exodus, richtig? Und,
ich verstehe den. Das verstehe ich.
Sehr gut. Und jetzt gehen sie halt auf eine Plattform, die es dort auch seit 2 Jahren gibt, die ist auch sehr zentralistisch angesetzt, obwohl die behauptet, wir sind genauso föderiert wie Mastodon und der Fediverse. Das ist Blue Sky und die ganzen Journalisten und die ganzen Politiker, die kommen jetzt alle auch zu Blue Sky. Den Robert haben wir auch gezwungen, auch zu Blue Sky zu kommen. Robert, der ist ja vor ein paar Wochen wieder auf X gegangen. Halte ich für einen ganz schlimmen Move, auf diese Nazi-Plattform nochmal irgendwie hinzubewegen. Aber lass mich nicht hier über den US-Dings verraten, sondern erzähl mir lieber, was machst du mit deinem politischen Gedanken?
Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht so derjenige, der auch auf Facebook, noch nicht mal auf Facebook, so solche Sachen so raushaut. Ne? Mhm. Aber manchmal vielleicht mal den einen oder anderen leicht ironisch-satirischen Kommentar auf irgendetwas, was jemand anders gepostet hat, aber nur bei Freunden und, also so richtige Freunde, die ich auch wirklich kenne.
Ah.
Und dann, ja. Also ich bin da eher sehr zurückhaltend.
Hm.
Ich bin da eher, also eher so dann so im
so für dich selbst.
Das unter vier Augen aus. Gespräch so, ne?
Ach, vier Augen.
Ja.
Ah ja.
Ja, oder vielleicht auch sechs oder acht.
Ah ja.
Okay. Oder sieben, wenn man mal eins zudrückt. Aber dann, ja. Aber ich bin, nein, also ich schreibe nicht so viel und publiziere nicht so viel.
Ich merke, Mitch, wir sollten uns mal wieder treffen und ohne Mike ein bisschen plaudern. Ich kenne dich gar nicht wieder. Aber jetzt...
Ich kenne mich gar nicht wieder. Also wieso? Kanntest du mich als schreibenden Menschen bis jetzt?
Keine Ahnung, aber ich wüsste, dass... Ich weiß, dass du schreiben kannst.
Ja, sicher, aber...
Und du hast, wenn du einmal anfängst zu schreiben, also dann, aber dann steigerst du dich rein und wirst nicht mehr fertig.
Ja, aber das Schlimme ist ja, seit es ChatGPT gibt, habe ich ja Ghostwriter.
Aber das muss alles revidiert werden, was da steht. Jedes dritte Wort ist doch falsch. Ist doch alles nur geraten.
Ja, ja. Also heute wollte ich zum Beispiel eine Karl Lauterbach-Parodie schreiben, schreiben lassen. Ja?
Mhm.
Also du hast irgendwas gepostet heute. Bei Signal.
Ja, klar, da poste ich auch.
Da ging es da gibt es um Cannabis, ne? Und, Cannabis-Tote.
Richtig, Henki war ein Drogentoter, konnte kiffen wie kein Zweiter. Ja, ja, genau.
Und aber dann starb er an einer Überdosis Hasch, ne?
Ja, ja, genau, weil er war eigentlich Dockarbeiter und auf den Docks hat er verladen und irgendwann ist er erschlagen worden von guten Roten. Ja. Und ist der einzige Drogen- oder Haschisch-Tote, der so bekannt ist.
Genau, und darauf wollte ich eigentlich eine Replik schreiben, aber wenn ich anfange hier wie Lauterbach und ich kann das gar nicht, weil das hört sich dann am Ende immer so ein bisschen an, dass er zum Essen kommt. So, das kann ich gar nicht auseinanderhalten, deswegen habe ich diese Voicemail nicht, ich wollte eigentlich sagen, ich warne davor,
ja.
Cannabis, und so weiter, ne? Das ist nicht tödlich und Studien haben gezeigt und sagen mal, aber ich kann das nicht so gut, deswegen habe ich das reingelassen.
Wenn wir jetzt mal über Cannabis potamieren, also wir hatten ja schon mal cannabiert, also nur mündlich, also nicht inhaliert, sondern
redet sich um Kopf und Kragen.
Das ist ja alles legal jetzt und immer wieder höre ich im Podcast, Scheiße, wo ist jetzt der legale Shit? Also, was soll das ja eigentlich? Ne? Also,
das ist ja alles, das ist alles von vorne bis hinten nicht durchdacht.
Nee.
War es nie. Nee. Und da muss ich aber sagen, Herr Lauterbach, da haben sie aber die Rechnung ohne den Wirt gemacht.
Da haben sie den Bock zum Gärtner gemacht. Ich meine, genau.
Da haben sie über den Zaun gebrochen.
Ein Kollege von mir arbeitet bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Die ist ja auch in Köln. Und er sagt, was der da treibt, ist total unstrukturiert und chaotisch und sowas hat er nicht erlebt und denkt drüber nach, aufzuhören. Weil es ist einfach, also gut, jetzt ist dann jetzt hört Karl Lauterbach auf und wird nie wieder Gesundheitsminister sein. Aber das war wohl richtig schlimm in den letzten 3 Jahren, ne, mit Karl Lauterbach und seinen, ich meine, die Ideen sind ja gut, die Krankenhausreform und dieser ganze Mist, ne, der da kommt, das ist ja auch alles wichtig und gut, aber die Art und Weise muss wohl eine Katastrophe gewesen sein.
Ja, man hört ja nur das, was du so durchsickert, das kann nur die Spitze des Eisbergs sein, deswegen will man gar nicht wissen, was da noch alles hinter dir ist. Aber ich habe zum Beispiel jetzt im letzten ging es doch auch um die großen, diese Gebühren, diese horrenden Gebühren, die diese Vereine bezahlen müssen, um sich da ihre legalen Clubs dazu, also das macht doch dann auch keiner, ne?
Ja, das muss ich schon wegkiffen, sonst kann man es nie ertragen. Boah, jetzt brauchen wir gute Laune, Mitch. Wie starten wir ins Thema?
Ja, ich würde einfach mal sagen, wir sagen einfach mal, worum es geht. Ne? Wir sind ja häufig bei unseren Episoden oder Sendungen oder wie auch immer wir sie nennen mögen, inspiriert oder wir lassen uns die Themen diktieren durch irgendwelche Jubiläen. Ne?
1984, ja, wer wollte nicht schon immer über dieses Buch reden?
Ja, George Orwell, 1984 und das ist, wir sind schon 40 Jahre nach 1984 und das sieht immer noch nicht so aus. nicht ganz so, wie er es sich vorgestellt hat, aber wir reden auch gar nicht über George Orwell und 1984, sondern mein Album. So, jetzt kommen wir wieder
jetzt auf. Jetzt kommen wir drauf. Zum 29. Oktober 1984. Das war ein Montag.
Ist ein Album rausgekommen, ein Musikalbum, ein Doppelalbum von der Band Frankie Goes to Hollywood.
Moment. Ein Doppelalbum? Ein
Doppelalbum.
Von einer Band, die vorher keiner kannte.
Keiner kannte.
Abgesehen, ja gut, ein Jahr vorher kam die Single. Dazu kommen wir ja gleich noch.
Ja, genau. Also das heißt, das Debütalbum als Doppelalbum.
Lieber ja,
großer Wurf. Und wir machen das natürlich nicht einfach, weil wir irgendwie so ein Plattenpodcast sind, sondern irgendwie etwas, was auch persönlich eine Bedeutung hat in der eigenen musikalischen Sozialisation. Richtig. Und das hat dieses Album für mich auf jeden Fall, denn ja, das war eins der Alben, die ich mir damals aus dem Plattenschrank des großen Bruders gegriffen habe, als ich angefangen habe, Popmusik zu hören. Das muss ja ungefähr so um dieses, ja, diese Zeit, ja, vielleicht nicht ganz 84, aber so 86, 87, da habe ich dann so den, bevor habe ich doch eher mich auf den Plattenschrank meiner Eltern mit irgendwelchen Schlager,
darauf war ich gar nicht eingehen. Also 84 war Benjamin Blümchen bei mir angesagt, um mal ganz ehrlich zu sein.
Richtig, richtig. He-Man and the Masters of the Universe, oder
wollte ich nicht.
Kassette.
Liebe Kinder, Kassette.
Kassetten.
Ja, aber jetzt wieder zu Vinyl.
Jetzt Vinyl, genau. Also ganz wichtig nämlich, dass man dieses Album auch auf Vinyl sein eigen nennt. Und das haben wir beide jetzt nochmal nachgeholt, weil, wie ich gerade gesagt habe, mir gehörte es nicht. Deswegen, ich hatte es natürlich in verschiedenen Auflagen, in diesen ganzen Reissues und was weiß ich, auch auf CD. Ne? Ja, CD gibt es, das ist das andere, was es so gut wie nicht mehr gibt.
Tja.
Aber eigentlich muss man dieses Album wirklich im Original, und dazu kommen wir gleich, warum es wirklich wichtig ist, auf diesen vier Seiten haben, auf Vinyl.
Richtig.
So, ganz kurz zur Geschichte, weil wir sind jetzt nicht, haben wir auch schon öfter mal gesagt, wir machen jetzt hier nicht das, was ihr alle auf Wikipedia und in diesen ganzen anderen Quellen auch selber nachlesen könnt oder auch anderen Podcasts, die zu diesem Thema schon gibt.
Später
und,
darfst du mehr.
Wir sind jetzt ja keine Musikjournalisten.
Nein, wir nicht.
Wer Frankie Goes to Hollywood nicht kennt, die haben sich 1980 in Liverpool gegründet, denn sie kommen aus Liverpool, England, Nordengland, an der Mersey gelegen. Und Holly Johnson ist der Sänger dieser Band.
Über den haben wir schon mal gesprochen, ne?
Über den haben wir schon mal gesprochen. Also wir haben mit seiner Solokarriere angefangen, die ein bisschen später gestartet hat, weil Frankie Goes to Hollywood nur zwei Alben rausgebracht haben und sich dann aufgelöst haben. Sehr kurze Bandgeschichte, deswegen wahrscheinlich auch so, ja, prägnant.
Richtig, genau. Pottermaus 43 war es.
Könnt ihr gerne nochmal nachhören, Holly Johnson und das Album Blast.
Genau, das war dieses Jahr im Mai. Ja, genau. Wie ging es denn weiter? Also diese Band, also
die anderen Band
ich habe sie nicht erlebt. Also während es diese Band gab, war sie mir kein Begriff. Ich habe erst viel, viel, viel später damit angefangen. Wie gesagt, die Vinyl habe ich jetzt auch bestellt. Sie ist noch nicht angekommen, weil der Typ, von dem ich bestellt habe, über Discogs leider eine Woche im Urlaub war. Und vor 2-3 Tagen sagt er mir, geht heute Nachmittag per Hermes raus. Und ich habe immer noch keine Hermes-Bestätigung. Und naja, wird schon noch. Aber ja,
hätte vielleicht doch über Medimobs bestellt, wie ich.
Das wäre natürlich geschickter gewesen. Aber ich... ich habe ja bei Spotify reingehört, ne? Und auch da, ich habe jetzt zu dieser Sendung zum ersten Mal dieses Album Welcome to the Pleasure Dome komplett von A bis Z durchgehört.
Beziehungsweise von F bis H.
Von F bis H. Dazu kommen wir gleich noch. Ja. Ich kannte aber die meisten Stücke, vor allem die ikonischen Stücke, davon von einer Compilation, die später rauskam. Und es ist eine von vielen Compilations, die irgendwann rauskommen.
Naja, muss die Kuh melken.
Unglaublich. Bang, das rote Album. Ne? Wo alle Singles auch drauf waren von diesem Album.
Ja.
Vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Drauf, denn die hatten ja nur 7 Singles, von 4 von dem ersten, 2 von dem, 3 von dem zweiten Album und bang, waren sie wieder weg.
Richtig. Richtig, das ging ziemlich, ziemlich schnell, das Ganze. Ja. Yep. Und so bin ich daran gekommen. Irgendwann hatte ich dieses Album, dieses Best-of-Album Bang, weiß gar nicht, ob zur Veröffentlichung oder nicht, dann auf CD damals, ne, steht hier noch irgendwo im Schrank rum, verstaubt seit 30 Jahren. Aber wenn man ja heute Musik hören möchte, dann greift man kurz zu Spotify.
Ja, und das ist nämlich auch das, was wir euch, liebe HörerInnen, empfehlen. Oder ihr habt selber das Album. Weil wir sind ja hier nicht mit GEMA, Abo und sonstigem ausgestattet. Deswegen könnt ihr ja keine Originalmusik einspielen. Müsst euch die einfach denken. Ne? Oder einfach mal die Stücke anspielen. die wir im Hintergrund, also die ihr im Hintergrund anspielt, die wir hier benennen.
Genau, eine kurze Pause machen, wenn Mitch oder ich einen neuen Song gleich nennen und dann kurz reinhören. Ach, was meinen die? Ah, das, und dann könnt ihr den Podcast weiterhören.
Wird nicht so schwierig sein, denn wir gehen mehr oder weniger chronologisch die vier Seiten des Albums durch, werden uns aber auch auf die Singles und die B-Seiten und die Maxi-Version kümmern. Aber nicht um alle, denn das wären viel zu viele.
Mann. 1984 hat man noch Zeit, ne?
Wir haben uns schon wieder überlappt. Also bitte, Entschuldigung, Sie.
1984 hat man noch viel Zeit, um sowas zu machen, ne? Um viele Versionen zu produzieren und so Alben so ganz auszuschlachten.
Ja, also offensichtlich schon. Ich werde mal ganz kurz, wirklich in kürzester, Kurzform mal erläutern, wie es zu diesem Album kam. Ich habe gerade kurz gesagt, 1980 Band gegründet, neben Holly Johnson, Paul Rutherford an den Vocals, also auch etwas Ungewöhnliches, einfach nur ein zweiter Sänger dabei, der nichts anderes getan hat. Irgendwann auf den Liner-Notes steht da, I came to dance, so, ne? Ja. Also es gab quasi zwei Frontmänner und noch die Rhythmusgruppe, die drei sogenannten Lads, ne? Die Jungs aus Liverpool, die anderen drei, die die Rhythmusgruppe bildeten, natürlich mit Bass und Schlagzeug. Am Bass der maximal talentierte Mark O'Toole, komme ich nachher nochmal dazu, wenn wir über, also das muss ich einfach nochmal erwähnen, was das für ein geiler Bassist eigentlich ist. Und dann Peter Gill am an den Drums. Pat nennt er sich. Es gibt eine Maxi, da stellen die sich quasi vor, da sagen die, my name is Mark, my name is Pat, my name is Nash, glaube ich. Ne, Brian, my name is Brian, heißt Nash, der Gitarrist, ja. So, und genau, den haben wir damit auch noch genannt. Alle so zwischen 1959 ist der älteste, das ist Paul Rutherford, und 1964 geboren. Also wir rechnen kurz nach, müssten jetzt also so zwischen Anfang bis Mitte 60 sein, ne?
Jo. Genau, die leben auch noch alle.
Leben auch noch alle, genau. Holly Johnson kommt nächstes Jahr auch wieder auf Tour, so ist er öfter mal unterwegs, ne? Ja, die anderen machen musikalisch jetzt nicht groß von sich reden. Ich habe letztens noch auch auf YouTube ein Interview mit Brian Nash beim lokalen BBC-Ableger von Liverpool, auch anlässlich des 40-jährigen Bandjubiläums, Veröffentlichung des Albums, des Debütalbums gehört. Der sagt, er macht auch noch Solo was, ne, aber eher so im kleineren Rahmen. Klar. Die haben sich jetzt auch einmal zum ESC, ne, anlässlich des ESCs, der in Liverpool stattfand, für die Welcome Party, noch ein einziges Mal, für ein einziges Lied mal wieder so als Halbplayback-Band zusammengetan und haben da in Liverpool Open Air einen Song gespielt, nämlich Welcome to the Pleasure Dome. Aber nein, keine weiteren Ambitionen, die Band nochmal zusammenzubringen. Ja, was ist da geschehen? Wie kam es zu diesem Album? 1980 haben sie sich gegründet. Sie haben ein paar Demos aufgenommen. Zuerst einmal im Radio hörte man von dieser Band, nämlich 1982. Da gibt es Dokumente, auch im Internet, von zwei Radiosendungen. Einmal Kit Jensen, eine Radiosendung. Okay. Und die andere, die viel bekanntere, Peel Sessions.
Ah, die Peel Sessions.
Genau, und innerhalb dieser beiden Shows wurden auch schon die späteren Singles Relax, Two Tribes und Welcome to the Pleasure Dome gespielt. Und das noch in teilweise sehr anderen Versionen. Während Welcome to the Pleasure Dome und Two Tribes doch dem späteren Aufnahmen oder Single-Veröffentlichung schon sehr nah waren, war Relax in der ersten Fassung, also bis auf den Chorus, den man wahrscheinlich, indem ich das Wort Relax sage, jeder hat dieses wahrscheinlich schon im Ohr. Alles andere völlig, vielleicht ein bisschen noch die Bassline, aber alles andere, ganz viele andere Teile, teilweise andere, ja sogar noch ein Tempowechsel mit drin. Muss man sich einfach mal anhören.
Ja, findet man eine Demo irgendwo im Internet, ne? Hatte ich auch zum ersten Mal letztens gehört. Spannend.
Und wie kam es jetzt an ihren Record-Deal? Der spätere Produzent Trevor Horn, muss man kurz dazu sagen, selber Musiker, selber Bassist und Keyboarder.
Mittlerweile 75.
Mittlerweile schon 75, ja, mhm, genau. Der spielte bei den Buggles zum Beispiel, in der Video Killed the Radio Star. Mhm. Er und Jeff Downs bildeten zusammen die Buggles. Beide auch im späteren Verlauf bei Progressive Rock Bands wie Yes und Asia unterwegs gewesen. Also Anfang der 80er Jahre hat Trevor Horn gesungen und Bass bei bei Yes gespielt, ne, zusammen mit Steve Howe unter anderem. Und ja, hat dann dieses Label ZTT gegründet, ich glaube mit Paul Morley zusammen, der dann später also auch mehr fürs Management und fürs Marketing auch zuständig war. Und diese kuriosen, wenn man sich die Platten von Frank Goes Hollywood ansieht, da ist ganz viel Text drauf, ganz viel kurioser Quatsch, der da zusammengetippt wurde, Presseveröffentlichungen, die er geschrieben hat und Anzeigen und so, die Texte, dass quasi da so einen eigenen Kosmos aufgebaut hat. Das kam alles von Paul Morley.
Genau, und dann gab es noch eine dritte, die Geschäftsfrau Jill Sinclair.
Ah, okay. Von der habe ich jetzt, die gehört auch zu ZTT.
Genau, die gehört auch zu ZTT, die waren zu dritt. Und die ist im Alter von 61 vor 10 Jahren gestorben.
Ach so. Okay. Dann danke für diese Info. Ja, und Trevor Horn saß im Fernsehen bei der Sendung The Tube. Da haben Frankie Goes to Hollywood so quasi als Newcomer relax performt. Mhm. Kann man sich auch ansehen. Interessant. Unterstützt von zwei sehr leicht bekleideten Damen. Alle irgendwie so in Lack und Leder mit Peitsche. auch die Musiker. Kurios gekleidet. Kaum was an. Und spielen da diese Early Version von Relax. Und Trevor Horn hat es gesehen und hat gedacht, ja, die muss ich haben. Die wurden auch in der Sendung gefragt, also es gibt auch ein Video auf YouTube, da kann man noch den ganzen Auftritt auch mit Vor- und Nachgeplänkel sehen und am Ende kommt der Moderator und fragt, na, habt ihr denn schon den Plattenvertrag? Und sagt dann, nein, aber bald. Ganz selbstbewusst, Holly Johnson. Und das, ja, sollte sich bewahrheiten.
Großartig.
Dann ging's los. Dann hat er sich, Trevor Horn sich gekrallt und wollte mit denen drei Singles aufnehmen. Die haben einfach nur in Singles gedacht, ne, er und Paul Morley, und dachten so, wir machen jetzt drei Singles zu drei verschiedenen Themen. Sex, War und Love.
Genau, Sex, War und Love, ja.
Genau, und dementsprechend wären es Relax, Two Tribes und The Power of Love gewesen.
Ja.
Jetzt ist allerdings Relax so dermaßen durch die Decke gegangen und auch Two Tribes, das danach veröffentlicht wurde, teilte sich dann teilweise mit Relax eine Zeit lang Platz 1 und 2 in den britischen Charts, was vorher, ich glaube, nur die Beatles geschafft hatten.
Ja, und dass die ersten drei Singles auf Platz 1 kamen, das hatte nur Gary and the Peacemaker vorher geschafft, auch aus Liverpool.
Genau, Gary and the Pacemakers, um genau zu sein.
Du hast vollkommen recht.
Weniger, genau, die hatten ja tatsächlich, ich überließ das schnell, aber es ist Gary and the Pacemakers. Mhm. Und Ferry Across the Mersey, auch aus Liverpool, großer Hit von Gary and the Pacemakers. Und auch Liverpool natürlich, was wäre die Liverpool ohne die andere Hymne von Gary and the Pacemakers beim Fußball. Oder auch
You Never Walk Alone?
Oder auch der BVB, genau. You'll Never Walk Alone. Ja. Interessant, ne, diese Verbindung. Man muss auch zu Relax sagen, dass es mehrere Anläufe gab, bevor Trevor Horn mit dem, was er eigentlich als Single veröffentlichen wollte, dann auch zufrieden war. Die haben erstmal eine Version aufgenommen, die so ein bisschen so ein Hybrid war zwischen der ersten The Tube-Demo-Version und dem, was später dann zur Single-Version werden sollte. Und aber kurioserweise nur mit einem Teil der Band. Das Stück wurde wohl einmal in verschiedenen Studios in London aufgenommen, in Oxford und einmal wurde es in Oxford aufgenommen und einmal in Sam West Studios in Notting Hill in London. Und dort waren schon die Lads, ne, der Gitarrist, der Bassist und der Drummer, gar nicht mehr anwesend. Man brauchte nur noch Paul Rutherford und Holly Johnson für die Vocals. Die anderen durften mal zusammen in den Pool springen, um da so ein Sample aufzunehmen. Das hört man irgendwie ein paar Mal in dem Song, dass es große so Splash gibt.
Genau, einmal langsam Yeah macht es dann Splash-Sound und das ist der Poolsprung von den anderen und drei. Und somit waren alle auf der Platte.
Ja. Aber der Rest hat das Fairlight gemacht. Ne?
Aber damals auch so üblich war, ne? Also wenn so eine Pop-Single so vom Produzenten dann quasi dann für den Markt ready gemacht wird, in der Mitte der 80er, Dann wollte man nicht irgendeine Band, die dann live irgendwie was runterspielen, ne? Sondern man wollte das auf den Punkt bringen und halt den Sound halt, ne, bombastisch machen. Ne? Und das kannst du natürlich viel besser, wenn du als Produzent da deine bekannten Studio-Musiker reinholst, die genau diese Stücke dann einspielen und das Ganze dann zusammenschusterst.
Ja. Also in dieser Übergangsversion hat er dann eine andere Band genommen, nämlich die Blockheads. Weiß nicht, jemand noch einen Begriff? Ian Dury and the Blockheads, die hatten mal einen Hit, Hit Me With Your Rhythm Stick. Hit Me Slow und Hit Me Quick oder irgendwie sowas. Ne?
Das, ich hab's direkt im Ohr. Schrecklich.
Schrecklich, ja. Aber die sind so sehr funky und das kann, glaube ich, wenn man die frühen Demos von Freaky Was to Hollywood hört, die haben sehr schnell, sehr energetisch, sehr hektisch gespielt, aber sehr auf den Punkt. Also deswegen sage ich auch, weil häufig mal behauptet wird, naja, die haben wir gar nicht auf dem Studio gespielt, auf dem Album, die waren auch gar nicht so gut. Nee, stimmt gar nicht. Die waren sehr, sehr, sehr gut. Also insbesondere der Bassist und der Schlagzeuger im Zusammenspiel. Was die alles gehauen, also ich meine, da muss man sich mal die Stücke auf dem Album anhören, die ein bisschen, also kommen wir nachher nochmal dazu, weniger durchproduziert sind, wie dieses, also überproduzierte Relax oder Welcome to the Pleasure Dome, sondern die eher weiter hinten sind, wo man doch wirklich mehr von der Band hört. Da hört man, was die wirklich in der Lage sind zu spielen. Und es gibt auch ein paar Live-Videos, ne, da sieht man auch, dass die es auch wirklich live spielen und live spielen können. Also da mal, um da mal eine Lanze zu brechen, auch für die Musiker.
Ja, ja, absolut. Wobei für das ganze Projekt, hattest du das schon erwähnt, gab es da so eine Vision, ne? Was man eigentlich, wo man hin möchte mit der Band.
Ja, ja, also Holly Johnson würde gerne klingen, so wie eine Mischung aus Kiss und Donna Summer.
Wow.
Donna Summer, so Disco und Kiss Glamrock, ne? Das beschreibt das, glaube ich, ganz gut.
Das ist aber auch eine wilde Mischung. Also wenn man das ganze Album mal durchhört in Ruhe, das ist, also da geht man schon durch Stile durch und schüttelt aber auch Dinge, die vielleicht in den 70ern ganz, ganz normal waren, wie Prog-Rock, so von sich, obwohl man in der Art Welcome to the Pleasure Dome quasi gebaut hat, ne? Also schon eine Riesennummer mit 13 Minuten.
Ja.
Aber trotzdem halt sehr, sehr poppig und sehr, sehr funky, ne? Also der funky Bass, wow, der haut schon ziemlich gut rein.
Ja, der wird nicht müde, ne? Also Also wir können jetzt ja wirklich mal anfangen, das Album durchzugehen sozusagen.
Jawohl.
Man müsste sich einfach vorstellen, vorher kannte das Publikum zwei Singles, die waren sowas von erfolgreich und die hungerten wahrscheinlich, lechzte nach einem Album, nachdem Relax und Two Tribes so erfolgreich geworden sind. Zu den einzelnen Songs gleich später mehr im Laufe des Albums.
Im Laufe des Programms.
Im Laufe des Programms. Es gab zu Relax und Two Tribes schon massig Maxi-Version, muss man auch noch sagen. Sonst, was so an Musik schon bekannt war von der Band. Ne? Den Singles, kurioserweise, also die 7-Inch-Singles von Relax und Two Tribes, die hatten gar keine richtige Musik als B-Seite, keinen Song, sondern nur so Interview-Fetzen. Die hießen bei Relax One September Monday und bei Two Tribes One February Friday. Da hört man die Bandmitglieder so ein bisschen quatschen, ein bisschen quasseln. Auch eigentlich eine sehr, man kann sie eigentlich nie gut verstehen.
Laber-Podcast oder was?
Ja, so eine Art Laber-Podcast, aber nicht so direkt am Mikro, sondern irgendwo stand ein Mikro und die anderen weit weg. Kurios. Ich habe ein bisschen Instrumentalmusik im Hintergrund. Naja, aber auf den Maxi-Singles, die großen Runden, ne? Die etwas größeren, da waren dann die zwei Bonus-Tracks dann auch erst drauf. Relax hatte dann das Ferry Cross the Mersey als Coverversion, als B-Seite. Also als Bonus-Track auf der Maxi-Single und Two Tribes eine Coverversion ebenfalls von dem Song War.
Ah ja.
Eine alte Soul-Nummer. War, what is it good for? Passend zu dem Antikriegs-Song Two Tribes auf der A-Seite. Also das war die Krieg-Single. Ne? So, und was kriegen die Leute jetzt als Album? Ein Doppelalbum.
Ein Doppelalbum.
Und wir gucken uns das jetzt mal an. Du hast es jetzt ja gar nicht, ne?
Nee, ich habe es tatsächlich gar nicht. Aber ich sehe ja hier, was auch vorbereitet ist in unserem Pad, beziehungsweise in unserem Workflow. Und sehe ja die wunderbaren Namen. Oh ja, das ist schön gemalt, das Cover.
Ja, beschreib doch mal. Also dann hast du das Cover. Auf der ersten Seite sieht man was? Also auf dem Cover vorne drauf.
Ja, also fünf Männer, die alle unterschiedliche Frisuren haben. Sehr energetisch, mit Hände hoch oder hinterm Kopf und Oberkörper frei. Ja, also obenrum frei. Und jeweils in ja, langen Hosen, gelb oder braun. Ne? Genau.
Und sehr bunt. Und ich finde immer so ein bisschen so Picasso-esque irgendwie
es gezeichnet. Es ist Picasso-esque, genau. Der Hintergrund ist sehr bunt. Also die rechte untere Ecke ist blau, danach kommt grün, oben ist rosa mit rot, in der Mitte gelb, nochmal rot. Also schon sehr, sehr, ja.
Ja, und sehr, sehr wilde, wilde Striche, ne? Also das heißt, die sind aber gar nicht so konkret gezeichnet, sondern ja, teilweise so ein bisschen so angedeutet, ne? Die Gesichtskonturen.
Ich könnte jetzt nicht sagen, wer Holly Johnson sein soll. Wahrscheinlich der in der Mitte die Arme am weitesten nach oben zieht.
So, und der in der Mitte, und wenn man genauer näher rangeht, guck mal, was du da noch siehst.
Bitte? Ah, Buchstaben oder was? Nein.
Nein, bei Holly Johnson, so in der Mitte seines Körpers. So bei der Hose.
Ach so.
Ja.
Ein Notenschlüssel über der Mitten. Oder was soll das sein?
Ah, du bist unverdorben.
Ich bin unverdorben. Ein
Pillemann.
Ja, mit Sexualität, das ist eh ein Thema von Frank and Gossip Hollywood, ne? Da wollten die sehr, sehr offensiv nach vorne und auch mit ihrer Homosexualität nicht hinterm Berg halten.
Mhm. Also zumindest die beiden Frontmänner, die sehr, 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 sehr very gay auftraten und das auch waren, nämlich Paul Rutherford und Holly Johnson, während die anderen Lads das nicht wagen.
Genau, wir müssen es mal einordnen. Wir kommen, also die Zeit der Village People sind gerade vorbei. Mhm. Ne? Das war ja auch sehr gay, war ja YMCA, kennt ihr alle. Auch sehr, sehr poppig. Ne? Mhm. Und jetzt kommen Frank Goes to Hollywood und nutzen irgendwie ja so eine Art diesen Reiz, dieses Übertreiben, dieses Skandalisieren.
Ja, ne? Genau, sie skandalisieren das.
Aufmerksamkeit zu heischen, so wie wir uns heute auch machen mit Social Media. Einfach was raushauen und Bad News are Good News. Ne? Alle reden darüber. Und
das erinnert mich an diese ganze Kampagne, eigentlich ist es noch gar nicht damals so lange her, die Sex Pistols, ne? Und die eigentlich auch nur gegründet worden sind. Das war ja irgendwie so eine Art, wie so eine Boyband. Das
richtig.
Eine Punkband zwar, aber die wurden ja auch von diesem Produzenten Malcolm McLaren ja auch geschaffen. Da gibt es ja auch diesen Film The Great Rock'n'Roll Swindle, ne, wo das auch quasi erzählt wird in Form eines Musikfilms, ne, und ganz schräge Sache, aber dass die ja quasi auch ja eigentlich nur geschafft wurden, um einen Skandal zu produzieren. Ne? Das war alles ja gesteuert. Und genauso bei Frank Goes to Hollywood auch. Ne? Also das heißt, diese ganzen Fotografien und hier das Cover auf der Rückseite.
Und die Videos.
Das Bild auf der Rückseite, auch im gleichen Stil was gezeichnet. So, was siehst du da?
Da sehe ich auf jeden Fall sehr, sehr viele Feigenblätter. Unglaublich viele. Also Dinge, die wahrscheinlich abgedeckt sind. Und ich glaube, es sind Tiere. Ne?
Es sind Tiere,
die sich gegenseitig begatten, schätze ich.
Es ist eine Riesenorgie. Ne? Also irgendwie alle mit allen so sind da gar.
Welcome to the Pleasure Dome.
Welcome to the Pleasure Dome. In der Tat. Ne? Und alles, was man nicht sehen soll, ist halt die Druckerei. Also das ist eigentlich ohne diese Kleeblätter eigentlich konzipiert gewesen. Aber die Druckerei, so geht die Legende, hat sich geweigert. No, I'm not gonna print this. No, it's too obscene. So. Also das war jetzt gerade eine Anspielung, übrigens, also, haben wir gerade noch nicht gesagt. Ne? Also auch das Cover von Relax. Oh, wir müssen doch mal zu Single zurück. Mhm. Da hat sich doch ein BBC-Radio Fuzzi geweigert, dieses Lied zu spielen. Mhm. Obwohl es in den Charts war, schon ein bisschen so, ne, unten 55 oder sowas, ne?
Ja.
Wegen des Covers. Das halte ich hier auch mal kurz rein. Beschreib doch auch noch mal, was du siehst.
Sehr viel Lack und Leder. Ich weiß gar nicht, ob die Dame, die da zu sehen ist, ein Höschen anhat. Aber man sieht sie von der Seite. Deswegen ist es alles sehr harmlos aus heutiger Sicht. Aber ich glaube, in den 80er Jahren, ein Popo. Ne? Also, und auch der muskulöse Herr mit diesen muskulösen Oberschenkel, die er anwinkelt, also seine Beine anwinkelt und sich quasi festhalten lässt von der Frau und ihre Mähne, rote Mähne ragt rote über Mähne. Seinen Kopf. Man sieht ihn eigentlich gar nicht.
Ja, und die sind so Rücken an Rücken, ne, und haben so die Arme so ineinander verschränkt. Ja, so über
wer hat denn noch nicht die Single von Rolex gesehen? Also
wer
diesen Podcast hört, beziehungsweise diese Folge jetzt angemacht hat, nur weil er Frank Goes to Hollywood gut findet, willkommen bei Potamus. Wir beschreiben manchmal sowas für Leute, die uns beide mögen, aber eigentlich gar nicht das Thema.
Ja. So, und als wenn das noch nicht genug wäre, des inszenierten Skandals, es ist mir früher nie aufgefallen. Also ich war ja unschuldig, also und jung und so weiter. Ne? Da habe ich auch, ich habe überhaupt nicht daran gedacht, was da irgendwie. Ja gut, ich meine, die prekären Sachen waren ja auch mit Kleeblättern überdeckt.
Exakt.
Lustigerweise, ich habe gerade nochmal geguckt, hier Re-Release Welcome to the Pleasure Dome auf CD.
Ja.
Also ein Booklet. Da sind ein paar Ausschnitte, die nicht zensiert sind. Als Bilder.
So, ist auch das alternative Cover bei der CD jetzt? Da gibt es ja eins, wo die Band zu sehen ist. Also wirklich nicht gezeichnet, sondern.
Ja, das ist das hier, meinst du?
Ja, genau, das meine ich.
Ja. Ja, da sitzen die in so einer Kulisse mit ganz vielen bunten, ja, weiß nicht, so ausgestopften Tieren und sowas, ne? Und so bunten Wäldern. Das ist, glaube ich, aber auch hier, wenn man so ein Innensleeve hier rausnimmt. Ja, genau, das ist eigentlich das Innensleeve von der ersten.
Ja. Ah, ich freue mich, wenn sie endlich kommt. Ja. Mann, der Hermes.
Das ist auch wirklich was, ein Gesamtkunstwerk. Das muss man schon mal irgendwie so als großes LP-Ding haben.
Genau.
Um jetzt mal zu erinnern. Apropos ein großes Ding.
Ja, was denn?
Mach mal auf.
Ja, ja.
Was, ui. Kannst gar nicht sehen. So, das ist die eine Seite.
Ein Doppelbild, ja.
Doppelbild,
ja,
Gatefold.
Also ein Gatefold.
Und das ist die andere.
Ui. Da? Ich sehe es gar nicht so richtig, aber es sieht sehr, sehr göttlich aus, was da passiert. Stiere. Oder Ziegen? Mond?
Ja, das sind so, ich glaube, ne, ganz viele Tiere, die so in Pärchen eher so einen Weg entlang gehen. So ein bisschen so wie, ich glaube, das soll auf die Arche Noah ansprechen.
Ah, okay.
So. Es ist aber nicht die Arche Noah, sondern es ist der Phallus Noah, wo die alle hingehen. Das sieht man vielleicht hier so. Ist mir früher nie aufgefallen.
Ja. Nee.
Ja, also das ist so ein großer rosa. Ja, Eumel, ne?
Eumel, ja.
Ja, sehr schön. Da gehen die alle hin oder wollen die alle rein?
Ja. Apropos rein und Eumel. Ich musste mich heute auf die Sendung nochmal vorbereiten und irgendwie musste ich, das geht ja, hier, das ist alles 80er Jahre, was wir hier bereden, ne? Und ich hatte ja in diesem Podcast auch schon mal eine Serie erwähnt, die It's a Sin heißt, die auch die 80er Jahre und Homosexualität oder homosexuelle Jugend mit Orly Alexander behandelt. Ja. Ich habe mir noch in die erste Folge reingehauen heute, um mich ein bisschen einzustimmen heute. Und es ist wirklich eine tolle Serie, die 81 beginnt und bis 91 geht. Und zwischendurch gibt es halt eine Folge, die auch, ich glaube, 83 und danach 86. Und da kommt natürlich auch Musik vor. Ne? Bei der 81 gab es auch schon Tainted Love in einer Szene. Herrlich. Also ich kann diese Serie nur empfehlen. Es ist eine Dramaserie. Es ist man hat nicht viel zu lachen, außer dass man die Musik genießt. Schon harter Stoff. Ich meine, es geht ja auch tatsächlich um diese schreckliche Krankheit AIDS. Und das, wie die Gesellschaft damit umgeht, ne? Genau. Aber jetzt wieder zu heiteren Themen und dieser wundervollen Musik und dieser Aufteilung der Tracklist. Also wir brauchen vier Seiten, weil die alle benannt sind.
Wir tun jetzt einfach mal so, als ob wir die Platte hier rausnehmen. Also das tue ich nicht so, also ich nehme sie einfach mal raus.
Die A-Seite auf. Nein, es ist die F-Seite.
Ja, genau. Seite 1 in Klammern F. Ja, kann man sich vorstellen. Man hat vier Seiten. Der Bandname besteht aus vier Wörtern.
Frankie.
Nicht Licht ist nah, dass man jeder Seite
F,
ja, die jeweiligen Anfangsbuchstaben von Frankie, Goes to und Hollywood gibt.
Aber damit nicht genug.
Ne? Nein, die hat auch noch einen Namen, also beziehungsweise einen Titel, so wie gesagt, so eine Kapitelüberschrift.
Genau.
Ne, das, Frankie Goes to Hollywood, nämlich Seite 1, heißt Pray, Frankie, Pray. Ja. Achso, wegen Frankie. Müssen wir diese Anekdote auch noch erzählen? Die heißt, Frankie Goes to Hollywood war irgendwo im Proberaum am Plakat hing. Frankie hier, wie heißt er? Frank Sinatra Goes to Hollywood.
Ja, und das Two Hollywood kam dann noch dazu, damit es ein bisschen funky ist. Ja, das haben wir uns auch erzählt.
Genau, so geht die Legende.
So geht's.
So, und jetzt ist interessant, auf der ersten Seite haben wir folgende vier Tracks. Der erste, Well.
55 Sekunden.
Von Frankie Goes to Hollywood und Andy Richards. Ich glaube, das ist der Keyboard, also Studio-Keyboarder.
Das kann, ja, Keyboarder, genau. Richtig.
Dann The World is My Oyster, wieder Frankie Goes to Hollywood. Dann Snatch of Fury, in Klammern Marsden. Das ist der kreative Kopf von Gary and the Pacemakers. Und Welcome to the Pleasure Dome, wiederum von Frankie Goes to Hollywood. Wir müssen uns wirklich jetzt mal vorstellen, 1984, da hatte man noch nicht die CD. Da hatte man diese Scheibe. Man hat vier Tracks da drauf. Man hat keine Leerrille.
Genau. Es geht einfach aneinander über.
Keine Zeitangaben. Man hat keine Ahnung, zumindest bei den ersten drei Tracks, wann fangen die an, der erste fängt an, klar, okay. Wann hört der erste auf und wann fängt der zweite an? Wann hört der zweite auf, fängt der dritte an? Der vierte, Welcome to the Pleasure Dome, okay, der fängt an, wenn das Lied einfach mit einem abrupten, ja, wenn das Schlagzeug und die ganze Band einsetzt, so. Aber der Rest, keine Ahnung. Irgendwann gab es die CD und die Titeleinteilung. Dann war, glaube ich, klar, wie das gemeint war. Ne?
Genau, wobei es auch eine andere Benennung gibt, sehe ich gerade in Wikipedia. Da heißt der erste Track nur The World is My Oyster, including Well und Snatch of Fury.
Okay, dann ist das Ganze nur ein Track.
Genau, zu 2 Minuten zusammengefasst. Mhm. Ne? Weil das Ganze ist nur 2 Minuten lang, ne? Diese 3 Tracks. Ne?
Genau, und das Welcome to the Pleasure Dome ist ungefähr 14 Minuten lang, ne?
Genau.
Das ist auch so. Das ist das Erste, was man zu, wie ich mal so von Latz geknallt bekommt. Ein 2 Minuten dauerndes Intro, was erst irgendwie so bombastische Akkorde. Man hört so eine Opernsängerin, die irgendwie so was vor sich, ja, mit so einer Belcanto-Stimme, ne, so ganz verträumt und so ganz, ja, so in sich emphatisch, also so ekstatisch fast schon, wollte ich sagen. Ne? Da denkt man so, okay, das ist so. Da geht einer in den Pleasure Dome hinein. Holly Johnson hat irgendwann mal gesagt, steht in einem anderen Booklet, das soll so widerspiegeln, so ein Working-Class-Typ, der kommt mal in so einen Pleasure Dome und dann lässt das mal ordentlich krachen.
Genau, und das passt auch wieder sehr gut zur ersten Folge von It's a Sin. Also da erlebt man sowas auch. Menschen, die auf dem Bau arbeiten oder die beim Herrenausstatter lernen und die alle mal irgendwann zwischendurch Spaß haben wollen und dann trifft man sich in der Schwulenkneipe.
Ja, also was auch immer dieser Pleasure Dome dann jetzt im Endeffekt auch ist, ne, da kann sich, glaube ich, jeder dann was zusammenreimen.
Genau, ich hatte auch mal die Übersetzung namens Freizeitpark gehört. Also da, wo man sehr viel Lust, ne, bekommt, also so viel Spaß hat, was auch immer.
Würde vielleicht auch Sinn machen oder Sinn ergeben, ja, richtig, ne, weil eins von den frühen Demos, das irgendwann später auch mal auf einer Compilation gelandet ist von Frankie Goes to Hollywood, ist ein Song namens Disneyland. M-I-C-K-E-Y-M-O-U-S-E.
Ja.
Und es geht dann weiter, nachdem diese bombastischen Akkorde, so diese Öffnungssequenz verklungen ist, mit, es bleibt dann noch so ein Keyboard-Akkord stehen und Holly Johnson rezitiert die bekannten Worte: The world is my oyster, gefolgt von einem manischen Lachen. Was öfter noch vorkommen wird im Laufe dieses Albums.
Genau, das kommt häufiger vor und auch so gegenseitige Zitate, ne, die immer wieder vorkommen. Also eigentlich Sätze, die aus einem anderen Song sind.
Oder? Ja, das ist sowieso ein wildes Durcheinander zitieren, auch was man auf den Maxi-Singles hört und teilweise Gesprochenes.
Oh ja. Dazu kommen wir gleich auch noch.
Ja. Ja, und oder so ein langgezogenes Yeah von Holly Johnson gesungen. Mhm. Das ist auch sehr, so viele Vibrato, und das ist sehr, sehr typisch für ihn. Dann hört man so eine kleine, zarte Melodie, die so fast so klingt wie so ein digitales Spinett oder so. Ne? Das ist so eine kleine verträumte Melodie, wo man denkt, oh gut, jetzt wird sie runtergefahren, was ist jetzt hier los, ne? Bevor es richtig anfängt. Und dann ist aber mal alles ganz weg, man hört nur noch Vögel zwitschern. Vogelgezwitscher, das aufgenommen wurde im Zoo in London, in der Vogelvoliere.
Ja.
Habe ich letztens auch noch gelesen. Ja, und dazu so ganz zart, ich habe keine Ahnung, was der sagt, so ein Vocoder, ne? Also so ein Synthesizer-Stimme. Die wird so ein bisschen, wabert so ein bisschen hin und her. Ja, und dann kommt auf einmal aus dem Nichts, ohne großartige Vorwarnung, der Song. Man ist aber mittendrin im Song Welcome to the Pleasure Dome. Mit diesem wunderbaren Bass-Ostinator, der sich durch den ganzen Song zieht. Ne? Und das ganze Ding dauert jetzt erstmal 14 Minuten. Welcome to the Pleasure Dome. Mit Huha, Huha und allem, was dazugehört. Mit einem sehr durchgängigen Steady Drumbeat, also sehr tanzbar, sehr groovy. Ne? Und den Song, das ist die Albumversion. Die kann man auch nochmal wieder unterteilen, wenn man das hätte gewollt, weil wir sind ja hier, wie gesagt, wir erwarten eigentlich eine Popplatte. Wir haben 2 Singles von dieser Band gehört, die auf Platz 1 in den Charts waren, so 3,5 bis 4-minütige Songs. Und das Erste, was wir auf dem Album haben, ist eine A-Seite, die fast nur aus einem Song besteht. Das kennen wir eigentlich nur von, da sind wir wieder bei der Band, in der Trevor Horn schon mal gespielt hat, Bands wie Yes. Ne, genau. Die hatten zum Beispiel auch, also da war Trevor Horn noch nicht dabei, aber zum Beispiel Tales from the Topographic Oceans, eine Platte, da ist auch ein Doppelalbum, wo auf jeder Seite ein Stück drauf war, ne, so ungefähr 20 Minuten lang. Ja, der Song ist ungefähr wenn er bei der Hälfte angelangt ist, da hat man das Gefühl, da ist es zu Ende. Und dann kommt nochmal das Snare Drum, klatsch, pff, geht wieder von vorne los. Also nicht von vorne, sondern es gibt einen etwas ruhigeren Teil dann. Und jetzt kommen wir zum weiteren Phänomen auf der Platte. Uns wird irgendwie nicht so viel verraten über die Menschen, die musikalisch an diesem Album alle beteiligt waren. Ne? Also zum Beispiel auch, dass jetzt ja die Band bei Relax jetzt nicht dabei war. Da steht jetzt ja auch nicht, dass sie nicht dabei waren. Ne? Aber man hört ja da Backing Vocals oder wie ich gerade schon gesagt habe, die direkt am Anfang eine Frauenstimme. Niemand weiß, welche Damen da gesungen haben. Irgendwelche Studio-Session-Musiker, aber man hielt es anscheinend nicht für möglich oder für nötig, die Gebühren in den Credits zu erwähnen. Also zweistimmigen Damengesang, sehr soulig, ne? So fast schon wie bei Pink Floyd oder, ja. oder im Background von hier die Version von Joe Cocker von With a Little Help from My Friends, so, ne? So diese typischen Background-Mädels.
Ja, krass, das wird man heute nicht mehr machen.
Ja, hoffentlich nicht. Ne? Ja, also ausgerechnet die Damen, ne? Die wurden nicht. Ne? It's a man's world hier.
Ja.
Und dann auch interessant, wieder Anleihen, das steht aber wenigstens auf dem Album drauf in den Credits, dass Steve Howe von Yes eine Akustikgitarre beisteuert.
Ah ja.
Ja, und Steven Lipson, der Sound-Engineer, der spielt auch noch E-Gitarre. Also irgendwie, das ist, er hat schon am Anfang das bei weitem aufwendigst produzierte Stück würde ich sagen, ne? Was man direkt auf der A-Seite hört.
Ja.
Ja, und dann hört dieser Song auf, wieder mal mit diesem typischen Gelächter. Diesmal etwas runtergepitcht, dass es noch etwas monströser wirkt, ne? Es wird ha-ha-ha-ha, welcome. Und dann ist die mit so einer etwas tieferen Stimme einfach runtergepitcht. Und dann ist dieses monumentale Epos vorbei.
Genau, und das kann man noch für sich als Snippet rausschneiden und für andere Dinge verwenden. Und ich glaube, mit haben wir das nicht mal irgendwann gemacht, irgendwo?
Ich denke, wir haben das im Radio mal gemacht oder.
Ja, ich erinnere mich nicht mehr genau, für was. Aber wir haben das auf jeden Fall mal rausgeschnitten und dann Spaß damit gehabt.
Ja, wir haben alles, was wir zur Verfügung hatten, haben wir irgendwie rausgeschnitten und dann damit irgendwelche Collagen gemacht für unsere kuriosen Radiosendungen damals.
Zwei alte Männer erzählen wieder, wie sie in den 90ern Radio gemacht haben. Kommen wir lieber zur nächsten Seite. Wir gehen also wieder zum Plattenspieler zurück nach einer Viertelstunde und drehen die Scheibe um auf die G-Seite.
Die G-Seite,
Say, genau. Frankie, say.
Ja, jetzt hat Frankie was zu sagen. Jetzt kommen die beiden Singles, die es vorher schon gab.
Genau.
Auch, das musste man mir erstmal sagen, das habe ich bisher überhaupt noch nicht gehört, das muss man wahrscheinlich auf Kopfhörern abgleichen, dass die Version hier auf dem Album sich ganz minimal unterscheidet von Relax, von der Single-Version. Aha. Da muss es geht um irgendwelche Stereo-Verteilungen und so. Ne? Aber ich glaube, Trevor Horn und Steven Lipson, die konnten einfach nicht anders, als alles hin und her 27 Mal nochmal neu zu mischen und so. Ne? Das ist sehr unübersichtlich bei Frankie Goes to Hollywood, welche Versionen wo drauf sind und was man auf welchem Release vielleicht noch zusätzlich findet, was gar nicht aufgelistet ist in den Tracks, Tracklistings oder so. Ne? Oder ja, ein Track, der vielleicht an einer Stelle instrumental ist, an einer anderen Veröffentlichung, wo doch wieder drüber gesungen wird. Das ja, ist einfach wie eine Pralinenschachtel, ne? In die man so reingreift. Man weiß nicht, was man bekommt. Ja, gut, Relax, braucht man nichts weiter dazu zu sagen.
Genau, Disco-Hit immer noch, ne? Durch und durch. Und,
Achso, das, was ich noch vorhin sagen wollte eigentlich, wenn man versucht euch mal, doch diese drei Versionen mal anzuhören, die gibt es alle im Internet, ne? Diese Tube-Version, das erste Demo, dann die Version mit den Blockheads, die zweite Version, davon gibt es auch zwei Versionen, also Version 1 und Version 2, da hört man aber, dass die aus der gleichen Session irgendwie sind. Ne? Bei der zweiten Version hört man schon ein bisschen mehr von den elektronischen Drums und sowas, die dann später auch bei der Single-Version drauf sind. Und dann natürlich die bekannte Single-Version. Da gibt es einen so einen Lick, also drei Töne von der Gitarre gespielt oder auch vom Synthesizer-Bass, die sehr prägnant sind für dieses, die Version von Relax, nämlich ein E, ein Cis und ein D. Down, down, down. Ja?
Ja.
Die hört man schon bei den Blockheads. Also ich glaube, dieses markante Riff oder Lick, das ist noch nicht auf der Original-Demo-Version von der Tube dabei, aber bei den Blockheads. Und ich denke mal, das fanden die so gut, dass sie das dann übernommen haben und auf der finalen Version dann auch gelassen haben. Finde ich ganz interessant, wenn man so die Genese von so Songs dann auch verfolgt. Ne? Das nur so als hier Nerdwissen.
Ja, ja. Und die Single wurde tatsächlich im Februar 85 ausgezeichnet mit Best British Single of 1984 at the Brit Awards.
Und weißt du was, zu Recht. Also ich habe sie heute auch nochmal gehört. Man hört immer wieder was Neues. Da sind so viele Details und ich glaube, dieser detailverliebte Trevor Horn oder Stephen Lipson, was die da alles reingepackt haben, auch an Samples, ich sagte ja nur dieses ins Pool springen und so, ne? Da geht ordentlich was ab in dieser kurzen Zeit, ne? Obwohl es eigentlich kaum Akkordwechsel gibt, ne? Man hört ja immer diesen treibenden Viertel bzw. Achtel, also man hat so eine Viertel vom normalen Bass und dann so Achtel von so einem Synthesizer-Slap-Bass drunter, die gehen dann fast den ganzen Song durch. Ne? Nur in der Strophe gibt es mal so einen Akkordwechsel.
Ja, da ich die Buddha Awards gerade erwähnt habe, will ich natürlich der Vollständigkeit auch sagen, dass sie auch Best British Newcomer gewonnen haben. Mhm. Aber das passt ja natürlich.
Ja, ich glaube, die haben ganz schön abgeräumt zu der Zeit. So, jetzt kommen wir jetzt zu dem zweiten Themenbereich von den Singles, nämlich War, Krieg. Dazu haben wir die B-Seite und die A-Seite jetzt in der anderen Reihenfolge. Ja. Es gibt War, das kannte man vorher schon von der B-Seite. Jetzt gibt es so eine Art Maxi-Version
auf dem Album. Genau, das ist eine 6-Minuten-Version, wo ich auch an der Stelle des Albums dachte, auch ungewöhnlich. Mhm. Da spielt man mir 2, 3, 4 Minuten Intro, bevor dieses ikonische, was ich ja schon kenne, War kommt, ja? What is it good for? Und 4 Minuten vorher Intro und Gerede und Gelaber. Die Welt ist ziemlich hart und Trouble und so. Und das ist schon also erstaunlich, dass man das als Popband macht.
Ne? Ja. Also bei der Version ist jetzt auch Bass und, also bei der Single war es auch schon, aber hier sieht man es noch etwas klarer, etwas crisper produziert als bei der Single-Version. Mhm. Ganz viel Percussion aus dem Drumcomputer beziehungsweise aus dem Fairlight, was sie damals alles so in der Studio-Welt Teures hatten. Ne?
Genau, und das ist eine Cover-Version letztendlich, das hatten sie vorhin schon, ne? Richtig, des Bekannten von Norman Whitfield und Brevard Strong. Geschriebenen Antikriegssong, ne? 69 Protest gegen Vietnamkrieg.
Ja. What is it good for mit der Zeile Friend only to the Undertaker. Wir haben gerade überlegt, was ist der Undertaker? Bestatter, genau.
Ja. Ich kann es ja nur noch als Wrestler, den Undertaker.
Der Undertaker, genau. Das heißt nicht Unternehmer, also ein false friend. Genau,
ja, stimmt.
Aber auch das, genau, ja, Money. Ne? Weil Money is all that you can score, singen sie dann ja auch bei Two Tribes.
Ja, one point, ne?
You can score. Mhm. Ja. Diese Version, das ist kurioserweise, wir hatten ja damals noch kein Spotify. Also wer sich die Single von Two Tribes nicht gekauft hatte oder sie nicht sein eigen nannte, oder nee, in diesem Fall natürlich die 12-Inch, der kannte damals noch nicht die komplette Single-Version mit allen Strophen, gesungenen Strophen von War. Und ich dachte zum Beispiel, ja gut, das ist War, das ist das Lied War von Frankie Goes to Hollywood. Bis irgendwann mal später ich eine CD, eine Maxi-CD gekauft habe, so als Wiederveröffentlichung, weil es gab ja damals so noch nicht alles auf CD, ne? Von Two Tribes, von dieser Maxi-Single. Mhm. Und da waren halt diese 4,5-Minuten-Version von War dann drauf. Ach so, ach guck mal, eigentlich ist ja noch mehr Text dabei. Den haben die auf dieser Maxi-Version erstmal ausgelassen. Ersetzt durch ganz viel Gesprochenes. Mhm. Ja, Theoretisches über Beauty und Love und Che Guevara und Malcolm X. So. Und ganz viele Kriegsgegner.
Ja. Schon erstaunlich, dieser Song. Aber er wurde 1999 in die Grammy Hall of Fame aufgenommen.
Also der Song War an sich.
Der Song War, ja. Und gehört in die Liste The Songs That Shaped Rock'n'Roll, der Rock'n'Roll Hall of Fame. Hm.
Er ist auch wirklich super, auch in der Soul-Version. Da ist ja auch schon dieser Basslauf dabei, ne? Und dieses prägnante Bam, 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 Bam. Und das finde ich super groovy, diesen Song, ne? Auch mit diesen programmierten Drums. Das sind so diese Drum-Sounds, die man oder die Percussion-Sounds auch, ne? So viel Bongo und sowas noch dabei. Das hört man halt in vielen von diesen ähnlich oder auch von Trevor Horn produzierten Tracks in den 80ern. Yep. Dann War, Frankie Goes to Hollywood, das war die Band, das war der Song. Jetzt kommt Two Tribes. So, das wollte ich sagen.
Two Tribes. Genau. Eine Sache noch, bevor wir zu Tribes. Selbst, also zu dem kommen wir ja auch gleich nochmal. Selbst Bruce Springsteen hat in den 80er Jahren davon eine Live-Aufnahme gemacht.
Ach guck, und da haben wir schon wieder eine andere Verbindung, denn Bruce Springsteen kommt später nochmal in Form einer Coverversion.
Und die Beastie Boys sind natürlich später auch nochmal Coverversionen und viele andere auch. Aber jetzt kommen wir zu Two Tribes, auch ein sehr politischer Song.
Ja, und diese beiden Stämme, die da genannt sind, die haben übrigens hier auch, die Single hat glaube ich auch noch den Zusatz Cowboys and Indians als Zusatztitel in Klammern. Ja, also die Two Tribes. Und das, ja, damals Kalter Krieg, ne, USA und die Sowjetunion, die sich gegenüberstanden und es nur eines Drückens eines roten Knopfes hätte bedurft und Schreckliches wäre passiert, ne? Also, das schwebte natürlich, ne, über allem und also befürchtet, dass es zum Äußersten kommt.
Höhepunkt des Kalten Krieges, ne? 84. Ja.
So, ich habe hier. Ronald Reagan. Der geneigte Podcaster googelt noch selbst, ne, oder auch hier live dabei. Bei genius.com, ihr kennt die Plattform, der User auch Songtexte erklären können, ne, und verlinken können mit zum Beispiel hier, when two tribes go to war, a point is all that you can score. Haben wir hier Annotation. At the time of the Cold War, majority of people were afraid of nuclear annihilation. America and Russia were the two superpowers on top after World War II. And war between the two would surely end in nuclear war. You may land a hit, but at what cost? The world would be utterly destroyed. So, gut, das im Prinzip das. So, das ist ja hier, score no more, when two tribes go to war, a point is all that you can score. Mhm. Working for the black gas, das hat mich auch gefragt, was ist eigentlich the black gas?
Genau.
Danke. That's about oil natürlich, ja.
Hatte ich auch befürchtet, ja.
Und dann geht's weiter in der Strophe. Da hört man ganz schön, das ist nämlich das, was von dem eigentlichen Band-Stil übrig geblieben ist. Obwohl es hier ein durchgängiger Four on the Floor auch, ich glaube auch durch programmierte Drums zumindest unterstützt, ne? Auch in den Maxi-Versionen auf jeden Fall, dass man in der Strophe auch den richtigen Bass hört, den Marco Tull da so richtig reingehämmert hat. Ne? Das ist so der wirkliche Stil der Band. Frank Goes to Hollywood, bevor sie von Trevor Horn so angepasst worden sind. Ne? So. Cowboy number one. Not only does calling the leader of the US during the Cold War a cowboy, also Ronald Reagan in diesem Fall, set the scene that shows conflict between him and the leader of Russia at the time. But then President Ronald Reagan was previously an actor. Ja genau, natürlich. Ja, klar. Hat ja in Western gespielt. Daher die Anspielung auf ihn. Mhm. Erinnert uns an diese schöne Szene aus Zurück in die Zukunft. Wo Marty McFly doch ins Jahr 1954, ne, zurückgebeamt wird und dort weismachen will, dass er aus der Zukunft kommt und man ihm nicht so richtig glauben will. Und als Beweis soll er doch sagen, ja, sag mal, wer ist denn da eigentlich Präsident? Und der Ronald Reagan, da spielst du, der Schauspieler. Naja. Ja, und so weiter. Auch die Lyrics jetzt hier nicht durchgehen. Musikalisch auch interessant, dass diese, dieser Konflikt auch zu hören ist. Ne? Es fängt an mit einem, ja, einer getragenen Orchester, also Piano- und Orchestermelodie. Es gibt einen Strings Overdub. Ne? Das heißt, Orchester wurde auf dem Album auch an also zwei Stellen mindestens, nämlich bei Two Tribes and Power of Love, eingespielt. Arrangiert von Ann Dudley. Es fängt so an mit so einem Thema, dass das könnte man wie so eine russische Volksweise begreifen. Ne? Versucht man einfach mal das zu singen mit einem Lai, 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 Lai. Dann hat man schon so dieses slawische, osteuropäische. Ja. Interessanterweise, ich sage häufig interessant, denn wer die Single damals hatte, wird merken, auf der Albumversion fehlt einiges, nämlich die Sirene.
Genau.
Ja, die Single fängt an mit einer Sirene und einer Stimme, die sagt, ja, so hört sich das an, wenn ihr jetzt aber schnell in die Bunker gehen müsst. Ne? Noch mehr von diesen komischen Durchsagen gibt es auch auf der Maxi-Single. Da gibt es zum Beispiel so etwas, so eine Durchsage, die ständig kommt. Was sagen die nochmal? If your grandmother or one of your family member dies during the attack whilst in the shelter, put them outside, but don't forget or remember to tag them first for identification purposes. Also wenn man im Bunker ist und irgendjemand, ein alter Familienangehöriger sterben sollte, bitte raus, aber vorher bitte noch irgendwie sowas wie ein Erkennungszeichen an den großen C mit dem Namen drauf. Das ist total zynisch irgendwie, ne?
Ja, super, super zynisch. Ja. Und ich finde auch, also bei dieser ganzen Geschichte und des Kalten Krieges auch das Video sehr zynisch, wo diese beiden Stammesoberhaupte miteinander einen Wrestling-Kampf abziehen, ne? Also
genau, und auf der einen Seite Publikum, ne, drumherum.
Ja, und auf der einen Seite, ne, Ronald Reagan und auf der anderen Seite Scherenko, der ein Jahr später gestorben ist, der Chef der UdSSR.
Der beißt ihm, glaube ich, auch noch ein Ohr ab, ne? Während der oder zumindest so herzhaft rein, ne?
Ja. Und ja. Das Video endet wohl, und ich habe es nicht mehr ganz im Kopf, in der totalen Zerstörung der Welt.
Ja, man sieht am Ende die Atombombe aufgehen.
Ah ja, klar. Ja, das ist
den,
ja,
den Pilz, ne?
Das ist ja genau die Bedrohung gewesen.
Ja. Dann kommt, mine is the last voice that you will ever hear. Do not be alarmed. Natürlich nicht. Warum auch?
Gott.
Ja. Ja, das ist ein grandioser Song. Das ist ja wirklich ein, würde ich sagen, ein Klassiker der Pop-Rock-Geschichte. Fast noch, ja, geiler als Relax.
In UK und in Deutschland auf Platz 1. Hm.
Und dann noch die Frage am Ende, are we living in a land where Sex and Horror are the new gods? Ist das eigentlich eine Anklage aus der Sicht von Holly? Auch das ist hier irgendwie bei Genius erklärt. Könnt ihr euch selber mal durchlesen. Es fehlt auf dieser, ich sage jetzt schon wieder interessanterweise, wenn wer diese Platte gehört hat, wie ich, und nicht wusste, dass es vorher Singles gab und die nicht hatte, der denkt, das ist Two Tribes. Aber es ist kürzer als die Single-Version. Auch das ist doch kurios.
Ja.
Da fehlt nämlich der fröhliche oder etwas heitere Mittelteil in Dur. Alles andere ist hier, ne, natürlich Moll. Und dann gibt es so eine kleine fröhliche, fast schon so ein bisschen Marschmusik mit so einer Piccolo-Flöte. Das ist so ein Zwischenteil, der wird einfach rausgelassen.
Krass.
Den gab es nur auf der Single-Version. Also die klingt ja ein bisschen rougher, so die Album-Version, als die Single-Version. Nicht ganz so kommerziell, nicht mit ganz so viel Zusatzzeug. Was kurioserweise, sage ich eigentlich sehr oft interessanterweise und
kurioserweise. Interessant, kurios, das ist halt so, ne?
Ja.
Was willst du machen?
Hast du von diesem Schnipsel Tag gehört oder gelesen, der eigentlich nach Two Tribes kommen soll?
Ja, krass, wusste ich auch noch nicht. Ich lese es gerade in unserem Workflow, wo du es hinterlegt hast.
Ja. Ist auf jeden Fall auf der CD drauf.
Ja.
Das ist eine Instrumentalversion, also nur die Orchesterstimme dieses gerade eben benannten, nicht im Song enthaltenen Stücks, die wird nachgeliefert mit einer Prinz Charles nachempfundenen Imitatorstimme, die Prinz Charles über das Thema Orgasmus sinnieren lässt.
Ja,
um wahrscheinlich wieder die ersten beiden Themen miteinander zu verknüpfen. Also völlig spinnert. So.
Ja, wahnsinnig.
Aber zu der Zeit, na gut. Ja, Prince Charles hat irgendwie auch so eine Art Promi, weiß ja die ganze Zeit.
Naja.
Musste irgendwie auch noch mit aufs Album drauf.
Der Prinz, der jetzt King ist.
Ja, God genau, save das hat the man King. Auch nicht gedacht. Dass man jetzt God Save the King singen muss irgendwann mal, ne?
Ja, ja. So,
ich verpacke die erste Platte. Es hätte wahrscheinlich noch mehr so rein zeitlich, ne? Also die sind jetzt ja nicht 20 Minuten lang, die jeweiligen Seiten. Also das ist schon so, dass die Songs auf 4 Seiten verteilt sind, aber sie nicht ganz ausfüllen. Mhm. Aber natürlich zu viel gewesen wären für ein, für nur 2 Seiten. Wahrscheinlich hätte es auf 3 gepasst, aber das ist halt mal die vierte ja leer lassen müssen. Das
auch ja, wer lässt denn die vierte Seite leer und dann macht man so ein Scratching hin oder sowas? Das
passiert auch
außer der Beschmut. Habe ich immer noch in meiner Wishlist bei Discogs und ich gucke immer, ob das mal jemand für einen ordentlichen Preis bezahlt. Ich hätte es schon mal für 45 Euro auch für deinen Denken Einkaufswagen gehabt mit 2 anderen Platten, aber ich habe es dann doch nicht bestellt.
Memento Mori, meinst du?
Ja, Memento Mori.
Ja. Ja, die sieht schön aus. Mein Bruder hat die auch an der Wand hängen, so. Also präsentiert. Aber hört sich. Ja. Es ist wieder so eine von diesen Alben, wo ich denke, ja, im Gegensatz zu der hier, muss man nicht so oft hören.
Ja, genau. Das hört irgendwann ebbt das ab, ne? Also ich finde, die Single ist immer noch grandios. Aber tja. Ich höre jetzt wieder anderes, ne? Egal, lass uns wieder ein bisschen Frankie hören. Und zwar diesmal Stay, Frankie, Stay. Die T-Seite.
Ich lege die G-Seite auf.
Was, die T?
Die Goose-Seite. T, wir hatten ja gerade schon G, jetzt kommt
ja,
T.
Ja, wir sind schon gegangen.
Seite.
Jetzt müssen wir irgendwo hin.
Ja, jetzt müssen wir bleiben. Stay, Frankie, Stay.
Genau.
So, ich lese mal kurz die Tracklist vor.
Yes.
Diesmal haben wir auch wieder Lehrerin. Fury. kurioserweise heißt Fury, ist aber eigentlich Ferry, nämlich Ferry Cross the Mersey.
Ja, gemeint. Das ist ja auch total.
Dann kommt Born to Run.
Oh ja.
Dann ganz kurios, ich kann nicht anders als kurios nennen. San Jose, ein oller Schlager von Burt Bacharach.
Sure.
Und dann nochmal zwei Frankie Goes to Hollywood Originalsongs Wish, in Klammern The Lads Were Here, glaube ich eine Anspielung auf Pink Floyd, ne? Wish You Were Here, und Ballad of 32, ein Instrumental von Frankie. Wir gehen aber nochmal von vorne durch. So, hast du es gehört, die Version hier von Ferry Cross the Mersey?
Ja, ja, die ist gar nicht so lang, ne?
Nö.
Ja. Aber
was?
Mir ist leider nichts im Kopf geblieben. Weil ich immer, wenn ich die Seite auflege, ich hab's ja noch nicht, aber ne, im Kopf, fieber ich schon den zweiten Song entgegen.
Ja. Naja, gut, die dann so kurz wie ist, kurz zu Ferry Cross the Mersey. Mhm. Im Gegensatz, das, der gab's ja vorher auch schon, haben wir gerade gesagt, auf Relax als B-Seite. Da auch im kompletten Strophe, Refrain und so weiter, also alles enthalten. Hier, jetzt im Gegensatz zu dem, was sie mit War gemacht haben, verkürzt. Also nur bis zum zweiten Refrain. Und auch sehr entschlackt. Es ist wenig von der Originalinstrumentierung zu hören, sondern nur noch irgendwie Keyboards und ein bisschen Bass und Schlagzeug, glaube ich, aber sehr zurückgenommen. Und es hört, wie gesagt, auch abrupt nach der zweiten Strophe auf. Das ist auch so ein Prinzip aus dem Album, dass so die Hörerwartung so völlig, also dass damit gespielt wird.
Ja,
dass dauernd etwas kommt, womit man überhaupt nicht rechnet. Ne? So ähnlich wie beim Titeltrack, dass auf einmal hier nach minutenlang Vögelgezwitscher auf einmal der Song dann doch anfängt, ohne Vorwarnung.
Oder bei War, dieses riesenlange Intro.
Ja.
Und dann ein relativ kurzes, ne? Ein kurzer Song.
Ja, dann nur eine Strophe, dann ist der Song dann wieder vorbei. Ne?
Ja,
und jetzt hier. Auf einmal ist der Song abrupt zu Ende und es kommt ein Dialog, ein sehr schnell gesprochener Dialog zwischen einer Frau und einem Mann in dem Liverpooler Idiom Scouse.
Okay.
So. Ich war mal während meines Studiums eine Zeit lang in Liverpool und das hat mir aber nicht dabei geholfen, Scouse besser zu verstehen. Es ist schon, ja, wahrscheinlich so, wie wenn man sich als Deutscher im tiefsten Oberbayern irgendwie so bewegen würde. Das ist alles andere als The Queen's English. Es dankenswerterweise gibt es im Internet auch ein Transkript dieses kurzen Dialogs. Hat mit dem Kontext hier des Albums überhaupt nichts zu tun. Der Mann kommt an und sagt, sorry, I left my card at home. Und dann fängt sie an, sich aufzuregen. That's three time on the run, irgendwie sowas sagt sie. And you're late as well. If you're late again, the supervisor is gonna put you on daily sign up. Genau, ja. Dass du das jetzt verstehst. Also anscheinend jemand, der auf der Arbeit seine Stempelkarte vergessen hat, ne?
Ja.
Und die Sekretärin vielleicht sagt so, du bist schon wieder, du hast nicht nur die Karte vergessen, du bist auch zu spät. Und du bist schon wieder spät. Und wenn du nochmal spät kommst, dann melden wir es hier dem wie nennt man es, den Supervisor, den Vorarbeiter oder sowas. Ne?
Genau.
Ja. Also so Working Class wird so ein bisschen da angedeutet, glaube ich. Ne? So, und jetzt kommt der Working Class Hero schlechthin. Ich glaube, das ist, worauf es hinausläuft. Ne? Also, The Boss, und das ist dein Thema.
Oh ja, der Boss. Der Boss hat einen Song gemacht und der ist nicht Born in the USA, sondern 10 Jahre vorher. Es ist der Song, mit dem er es nochmal wissen möchte und gucken will, gibt es jetzt eine Karriere oder nicht? Und er hat ein ganzes Album aufgenommen, was er auch so genannt hat. Und es ist Born to Run.
Hm.
Ne? Ein Song, den er in den 70ern, ich glaube Mitte der 70er, geschrieben hat. Und der sehr, sehr ikonisch von einem Paar redet, die halt gemeinsam durchs Leben rennen. Ne? Und und überhaupt ne, so Kooperation und keine Ahnung. Und auch vor allem Highway ist ein wichtiges Thema bei Bruce Springsteen ja eh dauernd. Ne? Dass man sowieso irgendwo hinfährt. Ne? Entweder auf dem Motorrad oder im Auto. Auf einer, hier ist es, glaube ich, in New Jersey, die Route 9, die im Text erwähnt wird, Highway 9.
Nicht Route 66, sondern Highway 9.
Genau. Und
auch nicht die B77.
Genau. Und der Song wurde auch natürlich von vielen Leuten gecovert, unter anderem und glaube auch vielleicht zuerst von Frankie Goes to Hollywood auf diesem wunderbaren Album. Und was einem auffällt, wenn man diese beiden Songs mal hintereinander hört, ist, dass ja, Frankie Grosterhöhle wird mal ganz schnell aufs Gaspedal tritt. Also das deutlich schneller spielt, als das Bruce Springsteen gemacht hat. Und damit auch dem nochmal neue Energie verleiht, diesem Song. Mhm. Aber ansonsten sehr originalgetreu ist.
Ja, stimmt. Ja. Ziemlich, ja, also von der, vom Arrangement ziemlich sehr original, ne? Da, man, charismatisch natürlich Holly Johnsons Stimme, die das Ganze unterscheidet. Aber ja, ein sehr originalgetreues Cover. Genau. Ich wusste zum Beispiel damals auch gar nicht, dass der Song von Bruce Springsteen ist. Deswegen war ich dann irgendwann mal auch überrascht, als ich den Originalsong hörte. Und ich finde nach wie vor, und vielleicht daran, dass ich ihn zuerst kannte, die Version auch besser. Also ich mag die Version von Frankie Goes viel lieber als die von Bruce Springsteen.
Ja, wobei es tatsächlich der Song dann auch irgendwann mich dazu gebracht hat, das Vinyl von Bruce Springsteen zu kaufen. Ne, das habe ich auch schön im Schrank. Und die Kollegen vom Rolling Stone Weekly, dem Podcast, der gerne über Musik redet, klar, das Musikmagazin, die haben auch zuletzt eine Folge über das Album gemacht und zu zweit gebettelt, welchen Song sie wo ranken, aber sie haben sich am Ende geeinigt, dass Thunder Road, der erste Song des Albums, auf Platz 1 ist. Und Born to Run dann erst auf Platz 3 oder 4 oder so.
Es gibt übrigens noch eine andere Verknüpfung zu Themen, die wir häufiger mal besprechen. Pet Shop Boys. Wir haben ja gerade Bruce Springsteen Cover. Das gibt es auch von den Pet Shop Boys. Und da gibt es auch einen Highway, nämlich The Last to Day auf dem Album, Last to Die auf dem Album Electric. Auch so eine Art Road Movie zum Hören. Noch ein bisschen düsterer als das Born to Run. Deswegen vielleicht nicht so ein großer Hit gewesen. Weiß gar nicht, ob es bei Bruce Springsteen überhaupt eine Single war.
Ja, und einen sehr modernen Rockmusiker, der Springsteen-eskes ist Frank Turner. Der hat 2015 auch eine Coverversion von Born to Run gemacht. Und Susie Quattro hat auch eine Single gemacht, 95. Irgendwie komischerweise genau in diesen 10-Jahres-Abschnitten. Also Mitte der 70er, 75, sage ich jetzt mal, war es Bruce Springsteen, 85, wobei es 84 war, Frankie Goes to Hollywood. 95 dann Susie Quattro, 2005 hat es keiner gemacht, da hätte es Franz Ferdinand machen können.
Ja, das stimmt.
2015 dann Frank Turner. Ich bin gespannt, wer es nächstes Jahr macht. Ja, wir brauchen eine neue Born to Run. Vielleicht macht es ja für uns mal eine Frau, die es auch schon live gesungen hat, und zwar die Amy McDonald. Nein, Amy McDonald war es?
Diese schottische.
Ja, die Schottin, ja. Genau. Ja. Genau, die hat es schon mal auf einer Tour tatsächlich live gespielt.
Also ich weiß auch, dass diese Schwedin, die beim ESC ungerechterweise nicht gewonnen hat, vor 3 Jahren oder so, wie heißen die nochmal? Cornelia Jacobs. Okay. Die hat auch, die hat so eine schöne Reibeisenstimme, ne? Die hat das auch mal gesungen. Da gibt es auch so ein Video zumindest, wo sie das performt. Ganz auch gut.
Ah ja. Sehr gut, sehr gut.
Ja dann. So.
Covern wir mal weiter, ne?
Also, gehen wir mal weiter, genau. Der nächste Song ist halt Born to Run. San Jose.
Also kommen wir jetzt quasi von der Ostküste in der Westküste an. Ist ja in Kalifornien. Genau, bei LA.
Fame and Fortune is a Magnet. Ja, das ist, glaube ich, wenn man dem Ganzen irgendwie, das macht man ja automatisch, dass man versucht, irgendwo so einen Sinn irgendwo reinzudeuten, ne? Denn man hat diese 3 Songs hintereinander. Ich habe es gesagt, so, das ist jetzt diese immer noch, ne, oder auch das ganze Album, so dieser Working-Class-Typ, der so eine Reise macht, ne, und irgendwie alles so durchläuft, ne, diese schönen und auch die schrecklichen Seiten des Lebens. Und jetzt ist er da irgendwie doch wieder in seinem öden Liverpool. Frankie Goes to Hollywood, nein, nicht Frankie. Da heißt nicht Frankie mit Vornamen, Goes to Hollywood Nachnamen, da heißt Holly mit Vornamen und Johnson mit Nachnamen. Der hat aber irgendwann auch mal gesagt, dass er eigentlich aus Liverpool raus wollte, ne? Und gar nicht so hier Ferry Cross and Mercy mäßig hier, this is the place to be und so, ne? And here I'll stay. Nee, der wollte eigentlich weg. Und vielleicht ist das ja hier so ein bisschen der Traum gewesen. Ne? Also ab in die USA und da haben Frankie Goes to Hollywood auch ihre Tour gestartet damals, ne? Und von East to West und Route 66 und dann kommt man irgendwie da hier bei auch mal nach San Jose. hat ja, man spannend.
Mit San Jose kann ich nur die, also mit der Stadt verbinde ich nur die San Jose Sharks, ein NHL Eishockey Club.
Ja.
Sonst habe ich keine Ahnung.
Kein typischer Eishockey-Song, der so in der Pause gespielt wird, ist doch ein bisschen zu verträumt.
Tom Kühnhackl hat die letzten Jahre dort gespielt, jetzt in Mannheim. Mhm. Yep, yep.
Ja. Ja, ja, das ist so, so ein Song, wo man fast schon sagen könnte, das war schon ein bisschen kitschig, ne?
Ja. Also,
ob man den jetzt da auch auf dem Album so vielleicht als Ruhepol. Warum nicht? Also, ich habe den immer so gerne mitgehört, aber naja, ist halt, was er ist, ne?
Richtig. Ja, ich muss ehrlich sagen, mit den nächsten Songs verlieren sie mich so ein bisschen, bis die Ballade kommt.
Ja, jetzt die nächsten Songs, obwohl das jetzt eigentlich die Seite der Coverversion ist, obwohl es gab schon vorher War auf einer Cover, auf der anderen Seite als Coverversion, gibt es dann doch wieder zwei eigene Songs. Ne? Man hier Wish, That's We're Here, man hört diesen Song auch in entweder Peel Session oder diese Kit Jensen Show, eine von den beiden in einer sehr rohen, frühen Version. Hier, da hört man ganz gut, so wie eigentlich die Lads ne, klingen, wenn sie losgelassen sind, wenn sie einfach, ja, ungestüm, fast schon punkig, ein bisschen funkig Musik machen. Und da sind sie sehr energetisch, aber das ist ganz und gar nicht das, was, was man hätte als Single veröffentlichen können. Ne? Das ist irgendwie eine ganz, ganz andere Richtung, ganz anderer Ansatz. Kommt, glaube ich, ich habe eine Live-Version davon gesehen, das kommt, glaube ich, live ganz gut. Oder kam live ganz gut. Ne? Wish You Were Here. Und die Ballad of 32, ich habe keine Ahnung, was diese 32 darin bedeutet. Ich weiß nicht, ob es Genius mir verrät. Ich hatte das vielleicht vorher.
Vielleicht auch wieder nur eine Landstraße, die von Liverpool wegführt.
So. Ja, das könnte natürlich
obwohl
sein.
Diese Seite Stay Frankie Stay heißt, führen alle Songs irgendwie weg. Aber
ja, irgendwie schon. Ne?
Aber die letzten sind alle noch zusammen. Okay,
wegen Straight Across the Mersey. Ne?
Ja,
you ain't here, I'll stay. Ne?
Ja.
So, es fängt an auch wieder mit ganz kuriosen. Oh, das habe ich schon wieder gesagt. Entschuldigen Sie bitte.
So, Mensch, ist das kurios.
Auch das ist anscheinend ja damals so eine Manie gewesen hier von Trevor Hall, alles wirklich zu samplen und so Ambient Sounds. Ne?
Das ging ja jetzt, ne? Das hat Spaß gemacht. Es ging dann ja in den 84, ja.
Richtig, ne? Man ging da durch die Gegend mit seinem Mikro, hat Autos zerdeppert wie bei Depeche Mode.
Ja, genau.
Und dann hat man daran Melodien gespielt.
Ja.
Ja, und jetzt fängt an mit Halali irgendwie so ein Horn, was zur Jagd bläst. Keine Ahnung, jetzt geht es vielleicht wieder in den Pleasure Dome auf die Jagd. Aber dann gibt es einen Autozusammenstoß irgendwie, ne? Hört man dann so Autogeräusche und irgendwas knallt da zusammen. Irgendwie im Hintergrund hört man das, das kann man kaum hören. Oh no, it's the lads. Well, it was the lads. Off the serious stuff, let's get some heavy hoofing about that. Also, naja. Dann gibt es so eine Ballade, die ist eigentlich, also ich finde die von der Melodie, die von der Gitarre gespielt wird, aber auch so zweistimmig Gitarre, sehr schön. Also finde es eine coole Melodie. Wird auch wieder super Bass gespielt. Hat fast schon was Pink Floyd-eskes. So, so ein bisschen psychedelisch, würde ich sagen. Und am Ende hört man ein heftiges Gestöhne. Da ist man wieder im Pleasure Dome anscheinend.
Ah, ja.
Es gibt auf einer von diesen Wiederveröffentlichungen eine fast 10-minütige Version. Die ist zwar 10 Minuten lang, aber da ist das Gestöhne weg. Also wenn dann das ein bisschen auf die Nerven geht, dann die kann man diese Version hören. So, jetzt hier steht, has no lyrics, but it certainly does contain voices. Ja, richtig. After comical intro, the song becomes, as Disco 45 magazine described the track, a rather strange sex-orientated instrumental with the inevitable accompanying noises. Ja, genau. Wie bei Yoko Ono.
Damals. Ah, ja.
Mark O'Toole, der Bassist, sagt, Ballad of 32 was ripped off totally. Ach so, ich habe das vorher nicht gelesen, aber hier steht's. We thought we'd pay tribute to Pink Floyd.
Ah, guck mal.
Ja. Irgendwo steht auch in den Credits, Steve Lipson spielt das The Dark Side of the Mood Solo, aber nicht auf welchem Song. Aber The Dark Side of the Moon ist ja halt das bekannte Album von Pink Floyd. Vielleicht ist es auf dem Song. Gut, ich glaube, wir können umdrehen.
Lass uns mal auf die letzte Seite. Mal. Genau. Letztes Mal gehen wir zu unserem Plattenspieler, heben die Nadel, legen den Arm kurz zur Seite und gehen auf die H-Seite.
Play,
Frankie, play.
Okay, was spielen Sie uns denn hier? Sie spielen uns erstmal den Song Crisco Kisses.
3 Minuten lang? Okay. Ja.
So, und da habe ich gedacht, okay, ich hätte gewünscht, ich hätte nicht recherchiert, was das denn bedeutet. Ich sage einfach mal, Crisco ist eine fetthaltige Creme.
Ja.
Und der Song ist ganz schön was für den A.
Ah ja, okay, ja. Gut. Mhm. Gut, dann gut, ja.
Wir können auch noch ein bisschen sozusagen hier in diesem Lied
It's a Sin gucken. Also ich finde, da geht man sehr offen, aber sehr rücksichtsvoll mit dem Zuschauer um.
Ja, aber da kommt noch die Textzeile vor, the fist up to the wrist und up to the top und so. Das ist alles, nein.
Ja, das sind Fantasien, das macht doch kein Mensch.
Das ist too obscene.
Ja, ja.
So, das habe ich damals gehört und gedacht, oh ja, lustig, Crisco Kisses, was, keine Ahnung, was das heißt. Aber
jetzt kannst du es nicht mehr hören. Schade, aber auch.
Ja, auch einer von diesen, ne, wo man hört, das ist was aus den frühen Phasen dieser Band-Historie.
Ja.
Dann kommt Black Knight, White Light. Der ist so ein bisschen ruhiger. Den mag ich sehr gern, den Song. Der hat also eine schöne, ja, so durchgängig pumpende Bassline. Da kommen viele Keyboards drin vor. Man muss ja dazu sagen, Breakfast at Hollywood, die hatten ja eigentlich kein Keyboard. Ne? Also alles, was man auf dem, was man auf dem Album hört, was Keyboards sind, Trevor ist alles Trevor Horn. Ja. Und im Nachhinein für dieses Album und das etwas, ja, ich sag mal, etwas zu enthärten vielleicht, ne? Nochmal nachträglich dazu gespielt worden. Dann haben wir noch einen weiteren Song. The Only Star in Heaven. Ja, also diese drei Songs, also rein musikalisch, wenn man nicht so sehr auf den Text achtet, also The Only Star in Heaven und Black Knight White Light, die sind schon ein bisschen poppiger, fast schon ein bisschen belanglos. Hm. Also, wie schon gesagt,
sehr nicht verloren.
Das sind unterschiedlich, das ist nicht so ganz konsistent, das Album, wo du schon gesagt hast, da verliert es so langsam. Mhm. Man hat das Gefühl, da sind teilweise auch zwei unterschiedliche Bands, die da spielen. Ne? Und mit diesen ganzen Coverversionen, es ist schon so ein bisschen, es lässt einen manchmal schon ein bisschen ratlos, ne? Gerade so als Debütalbum. Also was wollen sie sich da eigentlich etablieren? Als diese bombastische Popband, ne, die diese Wahnsinns-Hits raushaut, ne, und elektronisch und also oder digital produziert sind, oder diese funkige, ja, provokative Kellerband, Funkband, die sie dann auf den letzten paar Songs dann repräsentieren. Also sehr, man kann natürlich durchs lobend sagen, die sind sehr vielseitig, aber für den geneigten Hörer, naja, ich meine, es wurde ja auch ein Hit. Ich meine, dieses Album hat sich millionenfach verkauft, also anscheinend hat es keinen gestört. Es ist ja auch, man hat das Gesamtpaket ja auch gekauft, ne? Wahrscheinlich hat man die natürlich so mitgenommen, aber es ging halt hauptsächlich um die, ja, um die Hits und um die, das Gesamtpackage, ne? Jetzt kommt nämlich endlich die große Ballade, die Ballade aller Balladen. Und jetzt, da wir auch langsam auf die Weihnachtszeit zugehen, es ist der Song, der zum Weihnachtssong geworden ist, der eigentlich gar kein Weihnachtssong ist.
Total kurios. Also ich glaube, wenn man die Single in die Hand nimmt, von denen es auch verschiedene Varianten gibt, sieht man entweder viele kleine Bilder oder ein großes biblisches Bild, was möglicherweise ein Teil der Weihnachtsgeschichte darstellt. Aber der Song selbst, also die Lyrics, hat nichts Weihnachtliches, ne? Eigentlich, genau. Da du hast eben mit den verschiedenen Bildern. Und,
aber die Maria, ne? Ja, typisch in Blau-Rot, ne?
Ja. Genau, die genau. Mutter, da gibt es ja einen ganz berühmten Maler aus dem Mittelalter, der diese Marienfigur so gemalt hat, ne? Die da, was da, glaube ich, gemeint ist. Mhm. Genau, das erkennt man auch sofort, wenn man es sieht. Ne?
Genau, und wer dieser Maler ist, das verraten wir jetzt einfach nicht. Ne? Das müsst ihr selber rauskommen.
Google mal. Google mal ChatGPT. Vielleicht weiß ich das. Und, oder hört andere Podcasts. Und dieser Song ist aber trotzdem ein Bombast-Song vor den Herren.
Ja, da passt es wieder.
Da ist es wieder. Und hat auch ein sehr biblisches Video bekommen, tatsächlich, wo dann die Heiligen Drei Könige zur Krippe da laufen.
Ja, man kennt das, ne? Das alte Krippenspiel, ne?
Das alte, ja, jedes Jahr das gleiche, ne? Ein paar Schafe dazu und alles ist gut. Ja, aber dieser Song ist The Power of Love, also ist zwar ein ikonischer Song geworden, glaube ich. Ne? Also ich finde schon, das sehr, sehr tragend und sehr, hören wir dann, ja, ich denke jetzt an ein Piano, aber du sagst, da ist ja noch nicht mal ein Keyboardspieler drin. Also, schönes Piano gespielt, aber auch aufbauend, von Strophe zur Refrain, und wenn dann irgendwann diese Geigen und die hohen Geigen einsetzen, das sind Gänsehautmomente.
Ne? Ja, auch gerade wenn, also das ist ja auch wieder das in Dudley, die das arrangiert hat, wenn der Song so am Ende, so vor dem letzten Refrain nochmal so runtergeht. Und dann hört man so dieses Snare-Drum, so pam, 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 wieder alles wieder so anschwellen lässt. Und dann kommt auch das Orchester wieder in Schwung, und dann mit einem riesigen Bombast kommt wieder dieser Refrain mit The Power of Love. Ne? Das ist schon Gänsehaut pur.
Ja, ja.
Und was auch schön ist, wir haben genau ein bisschen auf die Maxis ein. Mhm. Also ich habe, so sehr können wir das einfach nicht machen. Ihr müsst euch einfach mal diese ganze Maxi-Version mal reinziehen. Die sind so unterschiedlich. Ja. Also ich glaube, das Genre Maxi-Version wurde auch von Frank Ghost Hollywood mit geprägt. Sehr geprägt. Und
neben New Order.
Und
Pet Shop Boys,
Depeche Mode. Auch, ne? Ja, schön ist auch mal, wenn diese Maxis hängen, finde ich auch musikalisch neue Ideen enthalten, die nicht zu hören sind auf den kürzeren Versionen. Hier ist es Gitarren-Solo, also länger. Ich meine, im Prinzip sind diese Maxi-Versionen häufig so gestaltet, dass man erst einen instrumentalen Durchgang des Songs oder Teilen des Songs hat und dann die Single-Version einfach hinten dran gehängt wird. So ähnlich ist das auch bei dieser 9-minütigen Version von The Power of Love. Nur hört man in dieser ersten instrumentalen Passage noch ein ausgedehntes Gitarrensolo, was noch ein neues Thema spielt, was am Ende der Single-Version nur so in Ansätzen zu hören ist. Also das rundet das Ganze noch mal ab.
Ja, wenn man bei Discogs mal guckt, es gibt 91 verschiedene Versionen von Power of Love, also verschiedene Releases. Das sind nicht alles verschiedene Singles oder verschiedene Maxis oder verschiedene Songs, sondern verschiedene Art von Releases. Und einige kamen dann auch 10 Jahre später nochmal raus mit neuen Mixes namens, wie hieß der gerade hier, 1994 Radio Love Mix.
Ja, ich glaube, die unterscheiden sich nicht so sehr, weil das ja eine Ballade ist. Da konnten die nicht normalerweise, da machen wir ja auf Disco-Nummern dann verschiedene Mixes.
Genau, und mit so einem Orchester kannst du auch nicht so rumhantieren wie mit einem Synthesizer. Ne?
Ja, also da gibt es im Prinzip die Single-Version, Instrumental-Version und diese Orchester-Version, die Maxi-Version, die beide irgendwie kombiniert. Am Anfang der Maxi-Version hat man irgendwie nachgesprochen, diesen Radiomoderator anfangs erwähnt, wie er ankündigt, Relax nicht mehr spielen zu wollen. Passt irgendwie überhaupt nicht zur Stimmung dieses Songs, dass der da reinlabert. Ich wünsche, es gibt auch eine Version, gäbe eine Version ohne den. Ne? Also es ist so ein Joke, der irgendwie diese ganze Stimmung irgendwie in eine ganz andere Richtung lenkt. Ne? Aber ist ja nur am Anfang, kann man auch.
Ja, das kann man schnell überhören. Ich habe da zwar quasi noch nie drüber nachgedacht.
Ja. Worüber man auch häufig nicht nachdenkt, wenn man es nicht weiß, ist, dass dieser Song, so wie wir ihn hören, eigentlich einen Halbton höher ist, als er eingesungen wurde oder eingespielt wurde. Denn Trevor Horn war die Originalversion einfach zu langsam, zu zäh. Hat so ein bisschen hochgepitcht. Ja,
ein Halbton,
also,
ne?
Das ist natürlich so, ne? Man kann da heutzutage, wenn man irgendwie digital etwas schneller macht, dann braucht man nicht unbedingt die Tonhöhe dabei ändern. Nein, warum auch? Das ist ja digital, aber ja, man kennt das ja von den Plattenspielern und Tonbändern, sobald man sie etwas schneller stellt. Das ist die Physik, meine Damen und Herren. Kommen die Klangwellen dann auch schneller ans Ohr und dann wird es höher. Und so gesehen hat Trevor Horn das ganze Ding dann statt in E-Moll nach F-Moll transponiert, indem er es einfach schneller gemacht hat. Also, wenn man sich vielleicht fragt, oh gut, warum spielen die denn hier in F-Moll? Das ist auch für Gitarristen und so gar nicht so eine schöne Tonart. Aber haben sie auch gar nicht, haben in E-Moll gespielt. Aber ich glaube, das Orchester hat dann natürlich die Overdubs dann schon, glaube ich, zur F-Moll-Version eingespielt. Ne? Also auch interessant.
Spannend. Spannend finde ich auch den Songtitel, also den Namen, ne? Power of Love, denn The Power of Love ist ja nicht einmalig. Wir kennen ja sehr viele Songs Power of Love und zwei weitere kamen zur gleichen Zeit quasi raus. Ja, also 84, 85. Einmal The Power of Love, sehr tragend von Jennifer Rush.
Oh ja, I'm your lady and you are my man.
Genau.
Das passt, glaube ich.
Und The Power of Love von Huey Lewis and the News.
Ja, aus Zurück in die Zukunft.
Zurück in die Zukunft. Ihr habt es alle im Kopf. The Power of Love.
Dum. Ja, also wie heißt sie hier? Jennifer Rush, die Schnulze finde ich jetzt ziemlich fürchterlich, aber The Power of Love ist auch ein Song, der jetzt nicht so von Louis and the News, der hat natürlich diesen 80er Mainstream Adult Rock Sound so, ja. Ne? Das ist jetzt auch nicht so ganz cool mehr, aber es irgendwie ja, eigentlich jedes Zweifels erhaben, ist ein Klassiker. Aber nicht so wie hier Power of Love. Und wo man Power of Love auch noch immer gerne abfeiert, ist auf Deichkind-Konzerten.
Oh ja, richtig. Ich hätte es ja fast vergessen wieder. Natürlich. Das erste Mal, sonst was hier passiert ist, ich weiß nicht, ob du vorbereitet warst, aber 2010, als wir beim Area 4 bei Dülmen waren, da zum ersten Mal Deichkind gesehen haben, wussten wir ja schon, klar, wir kennen Remy Demi, also das wird ja bestimmt eine witzige Show. Aber plötzlich niemand auf der Bühne und dieser Song wird eingespielt und es kam jemand, der die Treppe runterläuft.
Die große Showtreppe.
Die Showtreppe.
Einer aus der Crew von Deichkind, ne, mit einem Frack an.
Frack,
ne,
und also. Zylinder.
Ja.
Irre. Und dazu mimte, läuft dieser Song einfach. Er mimte Holly Johnson.
Und zwar das Ganze mitten in dem Song hörte die Signale.
Ah ja, genau, richtig.
Hörte die Signale, die Saufsignale so. Und dann völliger Bruch auf einmal ein Teil von Frankie Goes to Hollywood, Power of Love, was natürlich das ganze Publikum aus vollen Kehlen mit singt. Ne?
Ja.
Und dann geht's wieder zurück. In diese Disco-Nummer, also in diese Club-Tracks, Club-Sounds von Hörte die Signale.
Genau, und das 25 Jahre später, nachdem es rausgekommen ist, ne? Ist uns das passiert.
Und ich glaube, seitdem, sie machen das immer noch. Also zuletzt, zuletzt gesehen, vor 5 Jahren oder sowas, die spielen so eine ähnliche Show, am Ende wird so ein Fass reingerollt, ne, und das Fass dann auf die Bühne umgekippt und dann kommt jemand oben auf das Fass und steht, macht da den Holly Johnson.
Ja, ja, ja. Ja, dieser Tage, ich glaube, in 2 Wochen sind sie ja wieder in der Lanxess Arena, aber diesmal ohne uns. Genau, aber wir überlegen ja vielleicht nächstes Jahr
zum Deichkind. Ja, also für Kids in unserem Alter gibt es zum Glück immer wieder eine Gelegenheit, die Jungs von Deichkind zu sehen. Vielleicht im Sauerland, vielleicht am Biggesee. Open Air. Mal gucken.
Richtig,
im
Sommer. Richtig.
Habt ihr schon mal, genau, das letzte Mal, als ich sie gesehen habe, war es am Baldeneysee, ne? Am Baldeneysee.
Ah, Beach. Da war ich nicht mit.
Das war ein Open Air, das war fein. Auch natürlich auch wieder mit dem Fass. Und,
Ja. Wir hatten sie auch schon beim Juicy Beats, glaube ich, gesehen. In Dortmund, noch auf dem Parkplatz gecampt haben und die Heringe für das Zelt zwischen die Steine stecken mussten. Das war ziemlich albern.
Ja. Also das war natürlich auch vor ein paar Jahren, aber ich sage, das ist nichts mehr für Kids in unserem Alter.
Nee, langsam kommt man da aus
dem Tier raus. Auf dem Parkplatz parken, also nicht parken, auf Parkplatz
campieren. Hätten wir das gewusst, hätten wir vielleicht eine dickere Isomatte mitgenommen. Oder?
Das wäre vom Vorteil gewesen.
Aber wir haben es überlebt, ne? Hat es vielleicht sogar gestellt. Kommen wir zurück zu Frankie, der playt ja hier ein bisschen noch was. Eine Nummer
nur noch
bringt
ganz,
er noch.
Ganz wenig.
68 Sekunden.
Es rundet das Album ab, der Song oder der Track.
Mit einem Bang. Lieber
Bang. Es hört einfach alles mit einem Bang auf. man hört so ein Arpeggio, was entnommen ist aus der Single-Version von Ferry Across the Mersey. Was man natürlich auch damals nicht wusste, wenn man die Single nicht hatte. Also alles, was ich jetzt hier gerade mittlerweile weiß, das Wissen habe ich natürlich ja später angehäuft durch CD-Käufe und sowas alles. Ne? Heute kann man das alles nachvollziehen. Also ich sage, Leute, hört euch Bang an. Einfach auch so ein, das Arpeggio wird so ein bisschen, es steigert sich etwas, ne, kommen so Drums dazu und Gong oder solche Klamotten, ne, und eine Stimme sagt Frankie say, Frankie say, Frankie say, Frankie say, ein paar Mal. Am Ende kommt noch ein Trommelwirbel und alles ist weg. No more. Das war's dann mit dem Frankie erstmal, ne, und es lässt den Hörer etwas, ja, total, wahrscheinlich, wer es zum ersten Mal gehört hat, den Kiefer offen. Was war das denn? Sowas habe ich noch nie gehört. Ne? Im Rahmen von Popmusik. Dass dieses ganze Gesamtkunstwerk, würde ich sagen, jetzt mache ich nochmal. Mache ich einfach die F-Seite nochmal von vorne an und hören wir das Ganze nochmal an. Bestimmt viele gemacht. Ja, Also von der Frankie Goes to Hollywood Single von Relax, die Single-Version von Ferry Across the Mersey mal hören. Oder das ist auch auf irgendwelchen Compilations drauf. Es ist scheißegal, kriegt er bei Spotify im Internet.
Ja,
und
ja.
Am Ende hört man, wie dieser Song auch zu diesen gleichen Klängen so langsam ausgefadet wird. Also das ist daher. Also vieles wurde da auch recycelt, ne? Von den verschiedenen Aufnahmen, die es da gab und Mixes.
Genau, genau. Ich sehe gerade, dass die Bang hieß ja auch das The Greatest Hits of Frank Goes to Hollywood, die ich mir 1993 gekauft habe. Und da ist ja eigentlich fast alles drauf und es endet auch mit The Power of Love und Bang.
Ja. Ja. Hat man wahrscheinlich auch so durch dieses Album, dass sie quasi so zusammengehören. Ne?
Ja.
So ähnlich wie, was du vorhin erwähnt hast hier, The World is My Oyster und Welcome to the Pleasure Dome. Was dann übrigens die vierte Single wurde. Die, klar, in Anführungszeichen nur noch auf Platz 2 kam. Aber trotzdem auch ein sehr bekannter Song, sehr bekannter Popsong, ne? Gerade der Refrain, ne? We're a long way from home, welcome to the Pleasure Dome.
Ja.
Hat man doch im Ohr. Finde ich auch super, den Song, vor allem wegen der Bassline.
The Bass.
Ja, was gibt's denn noch alles? Wir haben so ein bisschen Trivia noch, ne, zu Frankie Goes to Hollywood.
Richtig, Trivia und noch vielleicht ein paar Tipps. Wenn man von dem Thema nicht genug bekommen kann und vielleicht auch ein bisschen Musikschnipsel hören möchte.
Ja.
Ich habe ja die, das war der SWR Podcast, ne, den wir gehört haben, SWR 1. Mhm. Die haben Anfang November quasi unsere Idee geklaut, als wir darüber gesprochen haben.
Bevor wir sie hatten, haben sie unsere Idee schon geklaut. Ja.
Genau. Und machen es natürlich anders. Sie sind sehr, sehr journalistisch dabei, haben viele Informationen viel knackiger als wir und schweifen nicht ab, erzählen wenig von ihrer eigenen Jugend, aber haben GEMA und können ein bisschen Musik einspielen. Ne? Das ist vielleicht eine ganz schöne Sache. Findet ihr in der ARD Mediathek. Der Podcast namens
Meilensteine der Rockalben oder so.
Richtig, also sucht einfach nach Meilensteine, dann findet ihr das schon in der ARD Mediathek. Ist übrigens mal auch so ein Tipp von mir, wenn ihr viele Podcasts hört und eigentlich nervt es manchmal, dass der Öffentlich-Rechtliche mit den privaten Podcasts in der gleichen App sind, ne? weil man es ja ein bisschen, es ist overwhelming, was so ein bisschen der Öffentlich-Rechtliche Rundfunk da tut. Man kann das einfach trennen, man kann einfach die App von der ARD haben, da auch die Deutschlandfunk-Sachen hören oder ne, Satire Deluxe und sowas abonnieren und die guten Podcasts, also die freien Podcasts, so wie uns, in einer schönen Podcast-App wie Castro oder Overcast oder was ihr da alles habt oder die Podcast-App von Apple. Ne? Genau. Ja. Was hast du noch für Trivia?
Ja, also Frankie Goes to Hollywood wurde damals medial ausgeschlachtet, so wie es damals so ging. Ne? Also man hat, was übrigens auch hier ganz schön ist, auf der letzten Seite, also im Inner Sleeve von der zweiten Platte, hat man hinten ein Bestellformular für ganz viel Merchandise. Ne? Also ich weiß nicht, ob man schon mal gesehen hat, in der Mitte ist hier da, wo dieses Plattenlabel, das Label drauf ist, auf dieser Höhe, da kann man das Bestellformular quasi heraustrennen. Und da stehen auch die Preise, ne? Wie viel das damals gekostet hat. So ein Hoodie für 24,99 €, ne? Und dann sollte man irgendwie so ein Porto noch mit dabei legen. Ja, da gab es verschiedene Dinge, ne? Und es gab wohl so eine Welle, ne? So, das heißt, dass das ganz viele Leute damals mit diesen T-Shirts auch rumgelaufen sind, ne? Mit Frankie Say. Also das gab es natürlich, ganz viel Merchandise und es gab noch ein Booklet zu kaufen, wie so eine Art Tourmagazin oder sowas, halt nur ohne Tour. Das konnte man sich auch bestellen. Steht auf der Single von Welcome to the Pleasure Dome drauf. Das gibt's, verlinken wir auch. Auch im Internet, ne? Da sind so ein paar Interview-Schnipsel und ganz viele Bilder. Ganz viele, weil gerade diese Artwork mag. Da sind ganz viele Promo-Fotos auch von Frank Goes to Hollywood aus der früheren Phase dabei, von diesen ganzen Singles und Videos und so. Ah. Und das heißt, and suddenly there came a bang, passenderweise. Ja. Genau, und auch zu diesem Hype, ich glaube, das haben wir an anderer Stelle schon mal erwähnt, es gab auch ein Computerspiel.
Ja, in der 64er-Folge haben wir es erwähnt. Ja.
Also verschiedene Medien überlappend, ne? Das heißt Frankie Goes to Hollywood natürlich und hat aber inhaltlich nichts mit Frankie Goes to Hollywood zu tun. Das ist so ein Krimispiel, ne? Muss irgendwie so ein Mord aufdecken, glaube ich. Ne? Das ist fast schon so ein Vorgänger von Point-and-Click-Adventures. Ne? Man muss ja auch diesen Typen da steuern, so eine komisch halbtransparente Silhouette und auch Türen aufmachen und so. Und in diesem Spiel gibt es so Mini- ja, so Games, die ja so, so Games in Games, die man spielen muss, um noch irgendwo anders wieder Punkte zu bekommen. Es wird zu weit, das Spielprinzip zu erklären. Man kann es kaum erklären, es ist sehr, sehr wir. Nur man hört die ganze Zeit auch die Musik von Frankie Goes to Hollywood, von dem Album Welcome to the Pleasure Dome, in dieser 8-Bit- Version. Mhm. Könnt ihr euch auch alle entweder, wir verlinken so ein Playthrough oder wenn man will, man kann sich auch die einzelnen Tracks, den Soundtrack sozusagen einzeln ansteuern, dann kann man sich anhören wie Welcome to the Pleasure Dome, Two Tribes und Relax und einige andere Fetzen aus dem Album, wie zum Beispiel dieses verträumte Intro von The World is My Oyster in 8-Bit-Sound von dem Sid, ne, das C64er generiert klingen. Gar nicht mal so schlecht.
Ja, nicht mal so schlecht, aber es könnte die das einzige und auch erste Mal gewesen sein, wo ich ein 8-Bit-Kondom gesehen habe.
Ja, ist das ein Kondom? Ist das ein Bomb oder ist das ein
Sperm? Ich würde sagen, das Lila ist hier ein Kondom.
Weil es gibt ja hier so eine Formel, ne? Das ist ja hier wie so eine Rechnung aufgemacht. Ja, ja. Das ist hinten auf dem Plattenlabel hier drauf, ne? Weil das gehört zum Plattenlabel.
Sperma?
Ja, genau, das ist das Spunk, das ist in, also Klammer auf, dann kommt hier zwei Spermien, eine, ja, so eine Rakete soll das sein, die da erect steht. Erect. Ja, ja. Das ist die Bomb plus the Pump, also das Herz.
Das Herz, aha,
Pump. Plus und jetzt, the Torture Instrument, das ist ein Kreuz. Also so wie so ein biblisches Kreuz. Ne?
Das Ganze mal.
Ja, genau. Times Frankie. Also Frankie ist hier dieses Männchen, das...
Frankie, genau, was man auf dem Bang-Cover auch hat, das rot-goldene.
Ja. Genau, und das ist das, so sieht auch die Figur aus, die man in dem Spiel spielt. Mm, ne?
Genau, stimmt.
Equaling, also gleich,
aha.
The Bang, is an exclusive piece of ZTT exploitation. So, da kommen viele von diesen Dingen, die jetzt einfach hier zum Lesen serviert werden, die einfach nichts bedeuten.
Nix.
Es gibt auch Hinweise darauf, die Singles sind irgendwie durchnummeriert und dann sind die Parts auf so und so Nummer so und so viel in der Action Series oder in der so und so Series und so. Das ist alles irgendwie völlig durcheinander. Also nicht so wie diese Bong-Durchnummerierung von Depeche Mode. Mhm. Und dann steht da ganz, ganz viel drauf, wie gesagt, was dieser Morley da geschrieben hat. Zeugs zum Lesen. Wer Spaß hat, wer Zeit hat, der kann sich das alles mal durchlesen. Meistens ist es wirklich purer Nonsens.
Krasses Zeug.
Und was ich auch noch gefunden habe, das habe ich so vor ein paar Jahren schon mal gesehen, gibt es dankenswerter auch auf Weise auch hier, ne, auf YouTube, aus der Sender VH1. Der hatte wohl so eine Bands Reunion-Serie. Mhm. Die haben versucht, Bands wieder zusammenzuführen, die es nicht mehr gibt. Mhm. Und das ist eine sehr unterhaltsame Folge. Die finde ich wirklich, vielleicht auch ja, wahrscheinlich hauptsächlich für Frankie Goes to Hollywood-Fans, aber ich erinnere mich noch daran, dass ich gesagt habe, die fand ich wirklich lustig. Die sind zu Klinkenputzen gegangen, ne? Die haben die recherchiert. Wo sind die denn jetzt? Wo wohnen die denn jetzt? Wie kommen wir an die dran? Ne? Und die sind ja wirklich untergetaucht. Die haben sich aus der Öffentlichkeit total zurückgezogen, die Bandmitglieder von Frankie Goes to Hollywood. Und ich weiß gar nicht, vielleicht, wenn ich mich nicht irre, ist, glaube ich, auch Marco Tudor Bassist, also Basslehrer. Mhm. Ja, oder sowas für sein Lebensunterhalt. Ne? Und die haben die wirklich zusammengekriegt und haben gesagt, ja, wollt ihr es nicht nochmal versuchen? Wollt ihr nicht nochmal hier für ein Konzert mal Frankie Goes to Hollywood zusammen führen? Und als letzten haben sie dann natürlich noch Holly Johnson mit dazu gepackt. Ich glaube, die anderen waren richtig heiß drauf. Aber Holly Johnson wollte nicht so richtig. Ne? Ja. Also an dem ist es dann so ein bisschen gescheitert. Die haben schon gesagt, die würden es gerne machen, aber er sagt, naja, ich habe jetzt so meine Solo-Karriere und das will ich dadurch jetzt irgendwie nicht so trüben oder was auch immer, ne, aber er hat schon eigentlich damit abgeschlossen, wollte eigentlich was anderes machen. Wobei natürlich, wenn er live auftritt, heutzutage das, was die Leute hören wollen, natürlich die Frankie Goes to Hollywood-Sachen sind.
Ja. Den einen oder anderen hinten noch vom Blast noch, aber ansonsten, klar.
Ja, haben zwei andere Solo-Alben gemacht, aber wir sind seichte Bockbuchnummer, ne?
Ja.
So, jetzt ist natürlich die Frage, besteht das Album The Test of Tai Yai Yai?
Ai, ai, ai. Schwierig. Also, eigentlich ja. Also eigentlich ist es ein Kunstwerk. Und eigentlich ist es ein Kind seiner Zeit und demnach ein großartiges Ding auch. Und jetzt hier das Minus, wenn nicht jeder Song genial ist.
Nee, das kann man wirklich sagen. Also das, die waren teilweise, haben die geniale Sachen rausgehauen, wie Two Tribes, Welcome to the Pleasure und vor allem Power of Love. Aber spielerisch super. Aber vielleicht von der Komposition war auch vieles gejammt. Ne? Man merkt auch bei den Vocals von Holly Johnson, dass da einfach viel improvisiert ist, ne? Und nicht so durchkomponiert. Das hat so eine Energie, aber da sind keine, ja, sowas wie Crisco Kisses und Wish the Lads Were Here. So, das sind keine Übersongs. Oder was heißt Übersong? Muss ja auch nicht jeder Song Übersong sein. Aber ja, also vieles ist auch eher am Rande zu erwähnen. Ja.
Richtig. Und ich habe, wie gesagt, mit Bang angefangen und da ist alles Wichtige drauf. Also ich würde heute behaupten, wenn man nur die Bang, also die Best of Frankie Goes to Hollywood hört, verpasst man keinen guten Song von Frankie Goes to Hollywood. Das ist alles drauf.
Ja, denn es gibt ja noch ein zweites Album.
Liverpool.
Praktischerweise Liverpool. Das ist ein Album, das ist nur noch ein Album. Es sind zwei Seiten. Mhm. Ich finde, das ist richtig gut. Also das finde ich von vorne bis hinten, das ist eigentlich, ja, obwohl die Singles nicht so erfolgreich mehr waren wie die
Watching the Wildlife,
the Pleasure Dome, das finde ich so als Gesamtalbum einfach super. Ja. Und da hört man wirklich, was die Band kann. Das hat nicht mehr Trevor Horn produziert, sondern sein Kollege Stephen Lipson. Also Liverpool, gut, da weiß ich, wann das, wahrscheinlich in 2 Jahren müssen wir darauf das Jubiläum dann eingehen. Das ist ein Album, das ist echt aus einem Guss und da finde ich wirklich jeden Song super.
Ja,
verstehe. Obwohl es kommerziell nicht so erfolgreich war. Nun ja.
Ja, so ist das nun mal, ne? Alles hat seine Zeit.
So, ich gehe mal kurz unsere Notizen durch. Also das Mark O'Toole habe ich schon, glaube ich, mehrmals erwähnt. Je öfter ich jetzt auch die alten Sachen gehört habe, ich meine, der Junge, der war, glaube ich, 18, wenn ich hier richtig rechne, ne? Als er diese ersten Demos da aufgenommen hat. Was der am Bass macht, das ist einfach Wahnsinn. Der ist kaum zu bändigen. Dann können wir noch darauf eingehen, dass Trevor Horn und Stephen Lipson und Ann Dudley auch hier in unserem Pet Shop Boys Kosmos unterwegs waren.
Na klar.
Left My Only Vices, ne? Das ist ein opulentes Werk natürlich. Das trägt die Züge von diesen beiden. Und das ganze Album Fundamental wurde auch von Trevor Horn produziert. Ja, und ganz vieles andere auch. Ne? Grace Jones hat er damals produziert und noch und nöcher. Ne? Also das ist der Mann mit der großen, großen Brille, wenn ihr ihn schon mal gesehen habt. Ist es unübersichtlich, ne? Es gibt natürlich, was du gerade sagtest, Bang, aber alles mögliche andere. Ich habe hier vor mir liegen diverse Re-Releases. Einmal natürlich das Album Frank Goes to Hollywood, Welcome to the Pleasure Dome, mit einer zweiten CD, wo Mixe und sonstige Outtakes drauf sind, Demo-Version und sonstiges Unveröffentliches. Dann haben wir hier noch eine andere Compilation, die heißt Bang Hard On, also nochmal ein Hard On, ja, nochmal so, ne? Was wir jetzt nicht übersetzen und Welcome to the Pleasure Dome ist alles drauf. Zusammen mit den Videos. Ne? Das ist noch eine DVD mit allen Videos drauf. Ne? Über die DVD haben wir jetzt gar nichts gesagt. Auch da, ne? Relax, doch zu Tribes haben wir was gesagt. Ne? Mhm. Das Video von Relax hat auch dazu beigetragen, dass es weiter skandalisiert wurde. Ne? Auch irgendwie so eine Art Orgie.
Ja.
Wurde auch auf MTV dann nicht gespielt. So, dann haben wir hier diverse Maxi-CDs. Hier ist noch eine alte Compilation, Frankie Say Greatest. Mit noch mehr Mixen und sonstigen Sachen drauf. Dann haben wir hier Frankie Sad. Eine weitere Compilation mit zwei CDs, beziehungsweise einer CD und einer DVD. Da sind auch noch Videos drauf, aber Top of the Pops Auftritte, Oxford Roadshow, so ein paar Commercials und auf der ersten eine Mischung aus ganz normalen Compilations, Best of Singles und Mixes. Dann gibt es hier Frankie Goes to Hollywood, The 12 Inches, wie der Name schon sagt. Die damals, ne, also das ist ja noch aus ungefähr 20 Jahre her, vieles war damals noch auf CD nicht veröffentlicht, ne, und auf irgendwelchen Plattenbörsen musste man sehr viel Geld vielleicht aufgeben, wenn man solche Maxi-Singles im Original haben wollte. Aber hier sind viele von diesen sehr, sehr, sehr schwer zu findenden für damalige Verhältnisse Maxi-Versionen, Original-Maxi-Versionen drauf. Ne? Zum Beispiel auf dem zweiten Album Liverpool, der Song Watching the Wildlife, hier mit dem deutschen Titel Beobachtung im wilden Leben in Klammern die letzten Tage der Menschheit. Ist aber trotzdem nicht deutsch gesungen oder so, aber halt solche von etwas weniger bekannten Maxi-Single-Veröffentlichungen. Und dann gibt es noch hier eine Maxi-Single-Compilation namens Sexmix. In Anlehnung an die erste Maxi von Relax, wo nur eine 16-minütige Version drauf war, die sich Sexmix nannte. Die, man hört sie einmal und dann, glaube ich, nie wieder. Was die ja auch oft gemacht haben, die haben so Cassette-Mixes gemacht. Da haben die alle Maxis, irgendwie, die es irgendwie gibt, alle Versionen, in ein 20-minütiges Medley gepackt.
Ja,
und
genau.
Und die wurden zum Beispiel eine hier zum Record Store Day letztes Mal wieder veröffentlicht. Da habe ich mir letztens eine geholt. So, die heißt Altered Reels. Das ist hier so, genau. Das Bild war aus Welcome to the Pleasure Dome.
Genau.
Aber die erste Seite ist Relax, dieser Cassette-Mix, und die zweite Seite Two Tribes. Also alles irgendwie ineinander gemischt.
Krass.
Wer es gar nicht, also
krass,
gar nicht
krass,
ohne
krass.
Kann, ne, und irgendwie alles 20 Minuten lang am Stück hören möchte, der greife dazu.
Um nochmal eine Verbindung zu einer anderen Pottermas-Folge zu spannen, mir gelingt es auch, eine Verbindung zwischen Frank Goes to Hollywood und der Sesamstraße zu ziehen.
Okay, da bin ich gespannt.
Und zwar fängt alles mit einem Song an, der auf Liverpool drauf ist, Rage Hard von 1986. Da gibt es eine B-Seite, die Off Your Little Mind heißt, beziehungsweise Don't Lose What's Left of Your Little Mind.
Stimmt, ist da nicht der Count?
Ganz genau, ja. Da Holly Johnson und Brian Nash imitieren dann the Count, of, Count von Count. Haha, I'm the Count.
Es ist, das ist auch so ein bekloppter Song, das hört man auch nur einmal.
Eieiei. Und ein weiterer Song ist auf der 12-Inch ist eine Coverversion von David Bowie drauf.
Suffragette City. Das ist eine gute Version, die ist wirklich hörenswert. Ja.
Herrlich, herrlich. Es wird wild referenziert in der Popmusik und das macht uns Spaß.
Und wenn wir gerade bei Rage Hard sind, das ist wirklich die beste Maxi-Version, die es überhaupt gibt, denn es ist eine Maxi-Version, die einen erklärt, wie eine Maxi-Version funktioniert.
Richtig.
Diese Guide, Young Person's Guide into the 12-Inch ist die Maxi-Version von Frankie Goes to Hollywood, wo eine Frauenstimme erklärt, was für Ingredienten man für eine gelungene Maxi-Single braucht, und im Hintergrund hört man auch das so. Und jetzt kommt hier der Climax und der Anticlimax. Oder so, ne?
Und das aufeinander aufbauen von Instrumenten, wo die ganze Rhythmuskuppe nacheinander kommt. Das haben wir auch in einem Song hier auf Welcome to the Pleasure Dome, wo das gemacht wird, wo die Dinge halt nach und nach aufbauend.
Ich glaube, bei War wahrscheinlich, ne? Die
vermutlich,
mit Percussion anfängt und dann kommt Bass.
Ja, genau. Das war War.
Ist im Prinzip auch eine Maxi-Version.
Im Prinzip, ja.
Ja, also wir hoffen, dass ihr euch jetzt auch ein bisschen auf den Geschmack gekommen seid und vielleicht so im Hintergrund schon was gehört habt. Schnappt euch das Album Welcome to the Pleasure Dome und schreibt uns in die Kommentare, was ihr davon haltet.
In die Kommis, genau. Auf pottermaus.uber.space findet ihr unsere Webseite, beziehungsweise auf Podigy haben wir auch Podigy.io, glaube ich, ne?
Ja.
Findet man pottermaus.podigy.io. Da kann man ein bisschen kommentieren. Wir antworten wahrscheinlich auch und referenzieren in den nächsten Folgen auf diese Feedbacks.
Ja, Potter must say
no more.
Potter must say Potter must say Potter must say Mitch say
Andy
say No more.